herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Christian und mit dabei sind heute Esther und
Christian.
Ja. Ich hab's geschafft.
Cool, dass wir
ist auch wirklich
dürfen.
Nicht schwer bei dem Namen. Schöner Name, den du hast. Ja, ich freue mich auch wieder total, dass ihr mit dabei seid und hier reinschaut, reinhört. Ich habe nämlich auch irgendwie festgestellt in der Vorbereitung, auch wo ich mal Podcast-Folgen von euch gehört habe, finde ich voll cool. Ihr seid so eine frische, lebendige Art und ich muss sagen, ich habe mich vorbereitet, aber ich zähle sehr auf eure Spontanität.
Ach, das kriegen wir hin. Spontanität ist Esthers zweiter Name.
Okay. Aber ist okay.
Ihr habt einen christlichen Podcast, Together in God.
Richtig, genau.
Wie kommt ihr auf den Namen?
Boah, der Name hat, glaube ich, also hat eigentlich eine coole Geschichte und gleichzeitig sehr unspektakulär irgendwie.
Ja, weil alle denken, das ist so voll die krasse Überlegung gewesen. Und das Ding war eigentlich einfach nur grundsätzlich zu Christian, der ist so ein Mensch, wenn ich ihm so irgendwelche Vorschläge mache, ich weiß, ich muss das durchdacht haben und ich kann nicht einfach nur sagen, ey komm, lass meinen Instagram-Account machen, sondern ich muss schon genau wissen, so was will ich machen, wie soll der heißen, wann soll der starten und alles. Und deshalb bin ich einfach zu ihm gekommen, meinte so, das ist das Projekt und so, und stelle ich mir das vor und dann guckt er mich nur so an, so, und der Name wird Together in God sein. Weil einfach so, das ist mir einfach in den Kopf gekommen und deshalb heißen wir Together in God. Also nicht mal so das Krasse, weil damals war das noch wegen unserer Fernbeziehung und so, Together in God, dass wir trotzdem so zusammen in Gott sind. Man kann das dann deuten, so wie wir mit den Leuten sind, Together in God, und kann man viel draus machen, aber eigentlich war es einfach nur dieses, ich brauche einen Namen, um ihn zu überzeugen.
Ja. Sehr schön.
Ja, das hat Gott geführt.
Ja, wer unseren Podcast schon eine Weile hört, der weiß, dass wir als Thema Alltagsmission haben und heute sehr junge Gäste. Also ich habe nicht immer so junge Gäste, meistens sind es eher ältere Gäste. Ja. Aber wir haben auch gesagt, für die zweite Staffel, wir wollen einfach jünger werden.
Ja, ist cool. Ist doch gut.
Und da macht ihr einen guten Anfang. Und wir haben, es soll auch heute um junge Menschen gehen. Also ihr habt bestimmt auch ein entsprechendes Publikum und uns liegen auch junge Menschen am Herzen, nicht nur als Alltagsmissionare Christen, sondern auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Mhm. Da werden wir auf jeden Fall auch drüber sprechen.
Sehr spannend, ja.
Ja, genau. Ach, übrigens für euch, wenn ihr uns auch zum ersten Mal hört oder auch gerne schon länger hört, empfehlt uns gerne weiter. Abonniert uns und drückt auch da unten auf die Glocke. Ich glaube, es gibt mittlerweile sogar auch eine Animation hier bei YouTube.
Sehr cool. Ja, Leute, macht es.
Ja. Macht es.
Sonst kommt Christian vorbei. Einer von beiden.
Okay. Esther und Chris, ihr macht euren Podcast seit März 2023, aber nicht in Vollzeit, sondern eher so nebenbei, wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau.
Aber kommt der regelmäßig?
Ja. Also wie seit März 23 kommt jede Woche eine Folge.
Ah ja, cool.
Genau.
Und vorher war das mehr sporadisch, oder?
So der allererste Versuch des Podcasts war August 2022. Da haben wir das erste Mal so ein bisschen gestartet. Alle, also wir und unser Team komplett ohne Erfahrung. Dann haben wir, wie viele Folgen haben wir damals gedreht? Ich glaube 10 oder 12, irgendwie so um den Dreh. Wir haben die ersten quasi veröffentlicht, einfach als Test. Wie kommen wir damit zurecht? Wie fühlen wir uns damit? Wir haben viel für das Projekt gebetet. Und dann ist das so gekommen, dass Esther ins Ausland gegangen ist. Du warst auf Teneriffa.
Für mein Studium musste ich.
Genau, dann war Esther 5 Monate nicht da. Und in der Zeit haben wir nichts veröffentlicht, also nichts mit dem Podcast in dem Sinne zu tun gehabt, aber gemerkt, dass das Anliegen für den Podcast auf jeden Fall da ist. Und dann haben wir aus dieser eher spontanen Idee am Anfang, noch eine sehr undurchdachte Idee, haben wir mal etwas Konkreteres gemacht. Und dann ist Esther im Februar 23 wiedergekommen. Und dann haben wir so geplant, dass wir ab März wirklich quasi als ernstes Projekt, woran wir konstant arbeiten möchten, haben wir dann angefangen, wöchentlich zu veröffentlichen. Und das machen wir bis heute.
Aber davor war Together in God nur der Instagram-Account und so wie quasi ein Blog, wo wir wirklich auch junge Christen dazu ermutigen wollten, Bibel zu lesen, jeden Tag, also so durch Lesepläne und solche Sachen. Aber dann hatte Christian die Idee mit dem Podcast und hier sind wir.
Ja, genau.
Ich finde das schon länger, glaube ich, von Schulzeit an.
Ja,
witzig.
Ja, wir haben zusammen Abi gemacht.
Ja, Abitur. Ja.
Und seit ein paar Jahren noch verheiratet.
Ja, seit 2021.
Mitten in Corona.
Ja, das stimmt.
Wir hatten eine Full-on-Corona-Hochzeit.
Echt? Das hatte Vor- und Nachteile, muss man schon sagen.
Also, wolltet ihr die nachholen, die Hochzeitsfeier groß?
Am Anfang hatten wir den Wunsch schon, aber ich glaube, der ist mittlerweile sehr in den Hintergrund geraten.
Also ich glaube, es hat uns auch sehr in die Karten gespielt, so zu heiraten. Wir sind nicht so die Menschen, die so voll das Tamtam gebraucht hätten. Ja, und vor allem Christian nicht. Und mir war das dann auch irgendwann einfach so zu lästig, so wieso sollten wir auch. Und dann, also
Ja, das, was halt cool war, wir hatten dadurch, dass, dass Gottesdienste offiziell erlaubt waren, durften wir einen Traugottesdienst feiern. Und das bedeutet, also zum Traugottesdienst hatten wir auch richtig viele Leute da, also wirklich sehr viele Leute da. Und das hat uns, das war uns am wichtigsten. Ja. Gerade weil wir auch aus einem Hintergrund kommen, der halt nicht christlich war oder ist. Wir haben halt sehr viele Leute, die Jesus nicht kennen, die Gott nicht kennen, die selbst überhaupt nicht glauben oder anders glauben. Deshalb war uns das sehr wichtig, zumindest beim Traugottesdienst möglichst viele dabei zu haben. Ja. Und das hat Gott sei Dank auch funktioniert. Dafür sind wir wirklich sehr dankbar. Cool. Die Feier danach war klein in der Familie, aber.
Und es war auch voll cool, weil dadurch, dass man halt keine Hochzeitsfeier mit Essen und alles so für jedermann so zahlen musste, konnte man dann auch randomly alle Leute einladen. So, ja, ey, hast du mal Lust, eine christliche Hochzeit zu sehen? Dann komm vorbei nächsten Samstag so. Und dann waren echt so viele Menschen da.
Wir haben die meisten
innerhalb
von 2 Wochen eingeladen.
Ja, also es war wirklich eine richtig spontane Sache. Wir hatten eigentlich gehofft, dass die Corona-Maßnahmen sich ein bisschen lockern, wir so mit 20, 50 Leuten so feiern können, aber ja, hat dann spontan doch nicht geklappt.
Aber egal, es war gut.
Ja, cool. Es war super.
Es war super.
Sehr schön. Ja, ihr kommt aus Köln, ne? Ja. Ihr seid auch in der Gemeinde von André und Caro.
Ja, genau. Die sind bei uns in der Gemeinde. Das ist unsere Gemeinde.
Ist der. Nee, aber ja, das stimmt. Das ist Esther. Ja, genau. Also wir kommen aus Köln und wir sind in der Evangelischen Freikirche Köln-Ostheim. Genau.
Die Caro kenne ich schon sehr lange. Der bin ich ja nicht aufgewachsen direkt, aber wir sind zusammen in eine Gemeinde gegangen.
Ah, echt?
In ihrer Kindheit, Jugendzeit.
Ja. Ah, wie cool.
Und es war so lustig, als ich jetzt auf der E21 dann nochmal getroffen habe.
Der Hauptkonferenz, ne?
Ja, genau. Es war wirklich witzig.
Cool. Echt witzig.
Okay, aber die habe ich auch schon eingeladen. Die kommen hoffentlich auch mal demnächst.
Sehr schön.
Okay,
sehr, sehr schön.
Aber es geht ja nicht um TIFFs hier, sondern um euch. Und wenn man sich euren Insta-Account so anschaut, dann wart ihr immer wieder mal alleine mal zusammen im Ausland. Welche Zeit hat da so den größten Eindruck auf euch hinterlassen, wenn ihr daran zurückdenkt? Also sowohl kulturell wie auch irgendwie in dem, was ihr erlebt habt.
Ich weiß nicht, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Du kannst sehr gerne.
Ihr könnt einfach erzählen.
Also, es ist so eine große Frage, weil ich glaube, dass jede Trennung, sage ich mal, also räumliche Trennung, war sehr herausfordernd auf seine eigene Art und Weise. Also zum Beispiel, ich war direkt nachdem ich zum Glauben gekommen bin, länger im Ausland, was mich halt voll, also ich war weg von der Gemeinde, ich bin voll in so eine Gesetzlichkeit getrieben, wo Christian wahrscheinlich auch seine so Probleme mit mir hatte. Und danach warst du ja in Ecuador und das war ja auch ganz schwierig, so für uns als Paar oder als in der Ukraine, dass er zurückkam und wir einfach wochenlang nicht miteinander geredet haben, weil er war dort im Kriegsgebiet und dann war er so, ja, was mache ich hier überhaupt und alles hält mich auf und das war sehr, 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 sehr anstrengend. Und
ja, also ich glaube auch, dass echt jede Zeit, die wir im Ausland verbracht haben, für sich sehr, sehr schwierig war. Aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, die Zeit in Ecuador war sehr, sehr hart. Das war, wie lange war ich insgesamt da? Ich glaube, 7 Monate oder 8 Monate. Und das Besondere war halt, also der Kontakt in der Fernbeziehung ist sowieso sehr, sehr rar und man muss sehr darum kämpfen, weiter in Verbindung miteinander zu sein. Und die zusätzliche Herausforderung in der Zeit war einfach der Zeitunterschied.
Stimmt.
In Ecuador, wir hatten teilweise 8 Stunden Zeitunterschied. Und das hat uns gar nicht gut getan. Vor allem, weil wir noch auch sehr jung waren, was so unsere Beziehung anging, was das Fundament in Jesus angeht, was unsere Überzeugungen angeht, was unser geistlicher Tiefgang angeht. Wir waren noch so am Anfang. Und dazu noch der Zeitunterschied. Und dann, das war alles sehr, sehr herausfordernd. Und dann sind auch 2, 3 Situationen passiert, wo wir im Nachhinein nochmal voll alles aufarbeiten mussten. Und wir sind zurückgekommen, oder ich bin zurückgekommen damals. 2020 war das. Und dann hatten wir echt nochmal, wann war das? Ich bin im März 2020 wiedergekommen und dann bestimmt bis so September, Oktober, November. Das waren also schon der größte Teil des Jahres. Das war nur Aufarbeitung, nur Prüfen. Wo stehen wir gerade? Wollen wir das eigentlich? Und wie gehen wir damit um? Und also es waren so viele Kämpfe, also wirklich extrem große Kämpfe, wo unsere Gemeinde uns extrem zur Seite stand und wofür wir bis in die Unendlichkeit dankbar für sein werden.
Die haben sich so viele Schätze im Himmel verdient. Ja, das ist, also alleine, wie die uns da durchgetragen haben. Wir waren ja jetzt im Oktober in Israel und dann ist ja Christian wieder zurück nach Israel gegangen. Ich bin hier geblieben und das war auch sehr, sehr herausfordernd. Ja. Aber das, so wie Christian auch gerade sagt, nochmal komplett anders mit dem Hintergrund, so wie wir geistlich stehen. Ich durfte bei Geschwistern aus unserer Gemeinde wohnen und war dann voll aufgenommen. Und und voll versorgt und es war richtig schlimm, aber man war so voll nah an Gott die ganze Zeit und es war so voll, also so dieser übernatürliche Frieden, das war so die letzten Monate, aber es war halt trotzdem schwierig und deshalb jede Zeit hat so...
So Zeiten, wenn man so zurückschaut, einerseits, wenn man drinsteht, denkt man, oh Mann, wann ist das vorbei und wenn man zurückschaut, denkt man, eigentlich will man sie nicht missen, weil man so viel,
viel gelernt hat, 100%. 100%.
Ja, bevor ich mit meinen Fragen um die Ecke komme, also wo es richtig losgeht ums Thema.
Stark, dafür sind wir hier. Sehr cool.
Ihr habt in eurem Podcast so eine Tradition.
Ja.
Und das habe ich...
Habt ihr euch das einfach abgeguckt?
Nein, wir haben uns das nicht abgeguckt. Wir haben das jetzt für euch gemacht. Erklär mir die Tradition.
Esther, erklär mal.
Also, ich bin gar nicht so in dieser Podcast-Szene unterwegs gewesen. Ich gucke mir keine Podcasts an und so weiter. Und Christian kam dann also, als Podcast-Experte um die Ecke und meinte dann...
Ich bin
da
richtig tief drin.
Ja, der ist so in the game. Und war dann so, ja, wir müssen auch so am Anfang so, damit die Gäste sich wohlfühlen und damit wir auch vielleicht was zu plaudern haben, was einfach die mitbringen lassen, so, dass wir das für die organisieren. Und dann ging es halt einfach darum, so, okay, dann lass die entscheiden, was sie zu trinken mitbringen. Und dann ist das jedes Mal sehr, sehr interessant, weil wir hatten Leute da, die wollten Tomatensaft trinken.
Einfach kalten Tomatensaft.
Boah, das war so ekelhaft. Ich habe das nicht ausgetrunken. Wir haben ihm das auch mitgegeben. Aber es war gut und wir haben drüber so gelacht. Und keine Ahnung, so verschiedene Situationen, die doch witzig waren. Und
ja,
dann,
voll. Oder wir haben auch Milch einmal getrunken.
Boah, wir haben mit jemandem Milch getrunken. Das war so ekelhaft.
Der ist einfach so
wieso magst du keine Milch? Oder
ich bin laktoseintolerant.
Also, was passiert?
Ich explodiere.
Okay, aber das ist jetzt blau, weil Daniel hat gesagt, es muss was Blaues sein. Und dann habt ihr euch dafür entschieden, oder was?
Ich muss sagen, ich glaube, ich habe das schon mal probiert. Aber ich habe Esther vertraut. Ich habe Esther gefragt, was kennst du für gute blaue Getränke, die uns schmecken
können? Das mit dem Guten hast du nicht gesagt. Du hast nur gesagt, was kennst du für blaue Getränke? Und ich war, das, was ich mag.
Dann haben wir uns das ausgesucht.
Heidelbeere.
Ja, also bitte, probiert mal.
Dank. Dankeschön.
Ich weiß nicht, was ich davon... Ich trinke eigentlich sonst nicht so Red Bull.
Ja.
Das ist extrem süß.
Aber es soll gar nicht nach Red Bull unbedingt schmecken.
Ja, genau, das hat so ein spezieller Geschmack. Was stellst du darauf? Heidelbeere ist das, ne? Ja, genau, Heidelbeere.
Und mir wurde gesagt, das kannst du doch nicht aus den Dingern trinken. Doch, wieso nicht? Das
ist schön. Ja, natürlich, wir sind doch
aber so können wir gar nicht prüfen, ob es wirklich blau ist innen drin.
Ah, ich sehe auch, der ist eigentlich gar nicht blau, der ist eher so lila Stich. Ich meine, der ist total blau.
Aber vielen Dank, dankeschön. Okay,
ich habe auch alternativ ihm geschrieben, wir können euch sagen, einen blauen Smoothie oder so. Aber dann meinte er Red Bull Heidelbeere.
Doch, doch.
Heidelbeere, doch, kann man.
Schmeckt schon.
Hat wahrscheinlich noch nie eine Heidelbeere gesehen, aber es ist okay.
Bleib ich heute länger wach.
Das stimmt.
Wir haben heute Hauskreis. Gut.
Ja, sehr gut.
Passt doch.
Ihr habt vor ein paar Jahren mal in einer Podcast-Folge gesagt, da ging es um das Thema Evangelisation auch, die ihr aufgenommen habt und habt ja auch ein bisschen was zu einem Statement erzählt, das ihr von dem Ulrich Parzani gehört habt.
Mhm.
Vielleicht erinnert ihr euch noch, vielleicht auch nicht.
Mhm.
Aber das geht folgendermaßen, das Statement. Erzähl nicht von Jesus, wenn du dir keine Zeit für die Person nehmen willst.
Mhm. Ulrich Parzani ist so eine Maschine.
Das war sehr herausfordernd.
Wie stark prägt diese Aussage heute auch noch euren evangelistischen Lebensstil?
Also ich kann voll loslegen, aber ich will dir nicht...
Leg los, ich habe schon viel über Red Bull und so geredet.
Nee, ich würde sagen, also dieser Satz von Ulrich Parzani, das war damals während einer Evangelisationswoche bei uns in der Gemeinde, der hat vor allem mein Verständnis von Evangelisation voll geprägt.
Hm.
Ich glaube, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber ich bin mir sicher, also ich bin selber noch nicht so extrem lange im Glauben, schon seit ein paar Jahren, aber ich war noch relativ frisch in dieser Evangelisationswoche. Und ich weiß noch, dass ich da saß und ich mir Mission und Evangelisation sehr starr vorgestellt habe, sehr abstrakt irgendwie. Ich muss sagen, ich hatte keine zu konkrete Idee, aber auch, ich war noch sehr fluid unterwegs. Also so alles und nichts irgendwie. Und in dem Moment, als der Ulrich Parzani das gesagt hat, war das für mich wirklich so, ey, es stimmt. Manchmal habe ich das Gefühl, oder manchmal setze ich mich, glaube ich, diesem Anspruch aus, von wegen, ja, ich muss den Leuten von Jesus erzählen. Was stimmt? Wir sollen als Zeugnis für Menschen sein und ihnen vom Evangelium erzählen. Aber es gab ein paar Momente, und das war mir so in dem Moment vor Augen, wo Leute plötzlich Interesse gezeigt haben und ich dann aber keine Zeit hatte. Oder ich sie mir nicht genommen habe.
Also man merkt, es matcht irgendwie, aber du hast keine Zeit.
Ganz oft ist auch einfach nichts passiert. Leuten war das irgendwie egal. Ja. Ne? Aber manchmal war das nicht so. manchmal wurden Rückfragen gestellt oder manchmal hat man das zumindest das Potenzial gesehen, okay, nochmal in die Tiefe zu gehen. Ne? Was bedeutet der Glaube an Jesus eigentlich und wieso ist uns das so wichtig? Mhm. Was liegt Gott eigentlich am Herzen? Und dann war aber für mich so in meinem Kopf schon abgehakt, ja, ich habe ja von Jesus erzählt. Warum soll ich noch weiter investieren? Und als er das gesagt hat, der Ole Spazanke, dachte ich mir, was ist das für eine Ermahnung an mich? So ohne Liebe Menschen von Jesus zu erzählen und wenn ich sogar merke, dass das Potenzial da ist, trotzdem meinen eigenen Weg zu gehen. Das war eine echte Ermahnung, deshalb hat mich das so geprägt. Ja. Mhm. Ja. Ich weiß, warst du damals auch in der Evangelisationswoche, als der das gesagt hat?
Ich weiß nicht, ob ich bei der, wovon du gerade erzählst, aber ich bin ja bei einer Evangelisationswoche von Ulrich Pazani zum Glauben gekommen. Mhm. 2017 war das, also auch bei uns in der Gemeinde damals.
Ja.
Und also es war schon so ein Jahr vorher habe ich mich schon voll viel damit beschäftigt. Und da war für mich so, okay, die Fragen, die ich jetzt noch hatte, so um bevor ich so diesen Pakt mit Gott mache, so ich gebe dir jetzt mein Leben und let's do it. So, das war eben diese Evangelisationswoche, das war voll nice. Aber ich glaube, das, was mich so am meisten geprägt hatte, war der IDEA-Podcast mit Ulrich Pazani. Mhm. Weil da hatte auch darüber gesprochen und das fand ich auch sehr krass. Aber ich glaube, dass es eher nur das in Worte gefasst hat, was mir schon, glaube ich, ohnehin voll, also für mich war das schon ohnehin ein Anliegen. Also ich glaube, wir Frauen sind sowieso ein bisschen sozialer, ja, genau. Aber ich weiß, dass es bei mir damals, ich bin ja auch nicht christlich aufgewachsen und kein christlicher Hintergrund und so, war es für mich voll krass, was für Beziehungen in der Gemeinde dann gepflegt wurden und wie offen die Leute waren, ja, und auch immer interessiert und wirklich so in diese Beziehung investiert hatten. Das fand ich richtig toll und deshalb habe ich das dementsprechend auch so gelebt.
Ja.
Also nicht perfekt, ne, so keines Mal, aber...
Und da ist euch das aufgefallen oder bist du, du hast gesagt, ermahnt worden irgendwie oder hatte ich das so, aber was hat das jetzt, ist ja schon ein bisschen her wahrscheinlich, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, aber schon, ja, auf jeden Fall.
Mhm. Was hat das für Auswirkungen gehabt bis jetzt so? Ist das dann eine Sache, wo du immer wieder dran erinnert werden musst oder ist dir jetzt in Fleisch und Blut übergegangen? Du lebst das.
Nee, also das kann man, glaube ich, immer weiter ausbauen in der Art und Weise, wie wir unser Christsein transparent leben.
Mhm.
Aber es hat mich also wirklich auch bis jetzt wirklich geprägt, weil ich merke, dass jetzt, also zum Beispiel, ich bin vor einem Monat ungefähr, bin ich aus Israel zurückgekommen. Ich war jetzt ein Jahr in Israel und dort haben sich zum Beispiel auch Beziehungen zu Menschen entwickelt, wo ich, also das wirklich, das war jetzt quasi ein ganz aktuelles Beispiel. Unsere Beziehung hat sich langsam entwickelt, im Sinne von, ne, wir haben Zeit miteinander verbracht, wir haben zusammen studiert und so weiter und so fort. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie einfach es ist, zu evangelisieren, wenn man eine echte Beziehung zu den Leuten pflegt. Und das war jetzt quasi das aktuellste Beispiel, wo ich genau an diesen Satz auch wirklich wieder daran zurückgedacht habe und gesehen habe, so, es stimmt. Wenn ich mir Zeit nehme, dann kann ich mit den Leuten viel über Jesus reden und vor allem andersrum ergibt es keinen Sinn. Also das ist nicht die Art und Weise, wie wir mit vor allem nichtgläubigen Menschen umgehen sollen.
Ja, genau.
Ne, wenn so die geistliche Not ist da, wie so das Evangelium ist ja die Antwort auf die schlechte Nachricht, ne, das Sündenproblem der Leute und die Not ist eigentlich voll da. Aber dann so unverantwortungsvoll damit umzugehen im Sinne von, ja, ich sag dir jetzt, du hast ein Problem und ja, es gibt Jesus als Lösung. Aber den Rest finde für dich raus. So, das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss mir die Zeit nehmen. Und ich finde, das ist auch sehr provokant formuliert von dem Ulrich Pazani, so von wegen, ne, nimm dir, also erzähl nicht, wenn du nicht bereit bist zu investieren. Und das ist eigentlich eine Mahnung, wir alle müssen investieren.
Wenn du das so jetzt nämlich zuhörst, ich meine, das sagen wir auch immer wieder in unseren Podcasts, vor allem wenn es um das Thema geht, das wichtige Kern ist, die Basis ist so. Das, und wenn man überhaupt schaut auf das, wer Gott ist, ist ja alles von Beziehung geprägt.
Ja, voll, hundertprozentig.
Ja. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, wir sind hineingenommen in die Beziehung. Wenn du von Anfang an guckst von der Geschichte, Adam und Eva geschaffen, in den Garten gesetzt, Beziehung gewollt. Ja? Mose auf dem Berg, die Begegnung, Beziehung. Die Propheten, immer wieder wirbt Gott um sein Volk und du schaust, als Jesus auf die Erde kommt, ja, warum kam er da einfach sonst aus dem Himmel predigen können, ne? Irgendwie. Ja, er kam, um unter Menschen zu sein, als Mensch, anfassbar.
Ja, hundertprozentig.
Ja. Er zeltete unter uns, heißt es ja wörtlich, stiftshüttete unter uns. Also dieses immer Beziehung und wie können wir uns davon freisprechen und sagen, ja, ich brauche nur predigen und dann sollen die Leute sich bekehren. Das ist nicht nur völlig lieblos, sondern es ist auch dem diametral entgegen.
Ja.
Ne?
100%,
es ist ja auch nicht nur, Richtung. Also klar, es ist so das Hören des Wortes, was dann so die Bekehrung bringt.
Klar.
Aber ich glaube, was so ein großer Teil von Mission auch ist, ist ja so eben das alltägliche Tragen von Lasten, was dann nicht bedeutet nur so, sag ich mal, so mentale Sachen, sondern auch, dass man vielleicht mal einfach eine extra Meile für jemanden geht, wirklich zeittechnisch oder irgendwie geldtechnisch oder weiß ich nicht was. Und ich glaube, das sind so alles Sachen, die dann so ein gutes Licht dann auf Jesus, beziehungsweise Jesus dann in uns so werfen.
Das sind auch die guten Werke, von denen Jesus spricht, ne? dass die Menschen das sehen und dahin kommen, dass sie den Vater im Himmel preisen.
Ja, ist so.
Ja, genau. Chris, du warst viel im Ausland, hast gerade schon gesagt, unter anderem auch für das Studium in Israel. Eigentlich darf man gar nicht öffentlich evangelisieren in Israel, oder?
Ja, das stimmt. Ja. Ja? Also ich weiß gar nicht, was genau da
du hast die also Grenze ist. Du hast keine Straßenpredigen.
Nein. Also ich weiß tatsächlich gar nicht, wo die Grenze ist, also was da jetzt genau aktives Missionieren heißt und quasi bis zu welchem Grad das erlaubt ist oder nicht. Aber das, was man auf jeden Fall also machen kann, ist im Sinne von, ne, du hast Freunde, du hast einen Umkreis und mit denen redest du über alles. Und dann auch über den Glauben.
Ja. Also darfst dich halt nicht auf so einen Hocker stellen mitten in die Straße und dann anfangen, irgendwas loszubrüllen und so. Und das darf man halt nicht.
Aber hat sich das irgendwie unterschieden von dem, wie du das hier in Deutschland erlebt hast?
Würde ich nicht sagen.
Also jetzt gerade von dem Persönlichen.
Ja. Ich würde sagen, dort, also klar, das, was der Unterschied schon war, und ich finde, das hat, oder wenn ich so daran zurückdenke, war das schon ein Initiator immer in unseren Gesprächen, war halt die Situation mit dem Krieg.
Ja.
Ne? Alle, mit denen ich enger zu tun hatte, wir waren alle schon am 7. Oktober 23 in Israel. Wir haben alle miterlebt, was dort passiert ist. Und sind dann halt einen Monat später ungefähr auch alle wieder zusammengekommen. Und waren ja seitdem einfach andauernd in dieser Situation. Und das bringt Menschen zum Nachdenken. Genauso wie mich. Es fordert mich auch hundertprozentig heraus. Aber Leute, die Gott nicht haben, sehen auf diese Situation anders und hoffnungsloser und mit viel mehr offenen Fragen, als wir wirklich antworten. Und das war eine Situation, die haben wir halt hier in Deutschland gar nicht. Und ich würde sagen, aufgrund dieser Kriegssituation waren einige viel offener, um darüber zu sprechen. Ja.
Okay. Merkt ihr einen Unterschied in den Beziehungen, die ihr in der Schule, im Studium bzw. Arbeit habt? Also in unterschiedlichen Feldern, sag ich mal, in denen ihr euch bewegt und welche Möglichkeiten hat man da jeweils auch in Beziehung zu investieren. Ja? Wenn man natürlich jetzt so in der Schule, ich glaube, es war Studium dort, da bist du viel mit Leuten zusammen.
Ja.
Ne?
Aber ich denke, auf der Arbeit bist du ja genauso viel mit den Leuten zusammen. Ja. Also würde ich jetzt zumindest sagen, also ich würde sogar sagen, dass ich hatte während meines Studiums immer halt so einen Studentenjob gehabt und hatte ich genauso in die Menschen investiert und dann, ich glaube, das, was voll wichtig war, zumindest in der Beziehung, die ich da vor allem so im Kopf habe jetzt, dass es nicht aufgehört hat, wenn die Arbeit vorbei war, sondern man hat sich auch außerhalb der Arbeit getroffen und man hat sich außerhalb der Arbeit interessiert und investiert und ich fand es voll krass sogar damals, also ich, Christian weiß, glaube ich, wen ich im Kopf habe, dass diese eine Freundin, also es ist eine Freundin von mir mittlerweile, ich hatte so sehr ein Anliegen für sie, auch wenn die in der Arbeit voll über sie sehr viel schlecht geredet wurde und so weiter. Und dann wurde mir auch von anderen Arbeitskollegen, die eben schlecht geredet wurde, gesagt so, du bist nur nett zu ihr, damit du ihr von deinem Glauben erzählen kannst. Und ich denke mir, nicht nur, aber es ist ein guter Punkt, nett zu sein, damit ich ihr von meinem Glauben erzählen kann oder so, damit sie das auch so gelebt sieht. Und ich fand, das war so voll die Bestätigung für mich, dass ich da auf jeden Fall was richtig gemacht habe.
Ja, ich glaube, wenn ich so dran denke, egal ob das jetzt damals in der Schule angefangen hat, ich meine, wir waren noch sehr, sehr jung im Glauben, dennoch, oder Studium oder auch Arbeit. Ich meine, mein Studium habe ich jetzt quasi nachdem ich Vollzeit gearbeitet habe, auch gemacht habe. Ne? Also im Sinne von, ich habe alles so ein bisschen zumindest so durchgespielt. Ich glaube, das, wo ich bei allem auf einer, oder das, was ich, ein Aspekt, wo ich sage, egal in welchem Lebensbereich du gerade bist oder in welcher Lebensphase du gerade bist, der extrem entscheidend ist, die Transparenz deines Glaubens. Ich glaube, da ist auch völlig egal, ob du gerade im Studium, in irgendeinem akademischen Umfeld irgendwie unterwegs bist oder auf der Arbeit, ne, bei deinen täglichen Aufgaben. Es kommt voll auf die Transparenz deines Glaubens an. Und das ist, glaube ich, auch so, das verbindet alle Lebensphasen miteinander. Quasi die Frage an einen selber, wie transparent und wie offen bin ich bereit, meinen Glauben zu kommunizieren, aber auch zu leben. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, es gab oft auf der Arbeit Situationen, wo Konflikte entstanden sind, wo ich eigentlich kein aktiver Part davon, aber wo ich dann auf einmal von einzelnen Parteien vielleicht mit einbezogen wurde und dann war auf einmal für mich die Frage, ich habe nichts damit zu tun, aber wie kann ich das als Christ lösen? Ne, und die dann irgendwie miteinander dann irgendwie zu vermitteln, eine Lösung zu finden, die Kommunikation irgendwie zu vereinfachen. Ja, also die Frage so, wie kann ich die Liebe, die Gott in mich hineingesät hat, in diesem Moment ausleben, auch wenn ich mich eigentlich raushalten könnte. Ich glaube, das kostet sehr viel auch Überwindung. Für mich war das absolut keine leichte Situation. Aber das sind so Momente im Nachhinein, das bleibt bei den Leuten hängen.
Ja.
Und ich glaube, da liegt es auch an uns, die Möglichkeiten, die Gott uns in den Weg stellt, zu sehen und auch sich aktiv danach auszustrecken, das zu leben.
Und ich glaube, so ein Beispiel aus unserer Schulzeit, wir haben uns ja in der Schulzeit kennengelernt und Christian kommt auch aus keinem christlichen Elternhaus oder sonst was und er hatte wirklich so zum Ende des Abiturs eigentlich zum Glauben gefunden, hat sich taufen lassen, aber war jetzt nicht so der perfekte Theologe und voll fest im Glauben, also so überhaupt nicht, sondern es war einfach so sein erster Schritt mit Gott und ich war halt schon interessiert am Glauben, weil ich mich so grundsätzlich viel mit Religion beschäftigt hatte und ich dann so in sein Leben reingelatscht bin quasi und obwohl er nicht so der perfekte, sag ich mal, Alltagsmissionar war, hat er, dadurch, dass er mir einfach gesagt hat, so ey, ich habe einfach keine Antwort auf deine Fragen, aber es gibt Leute, die haben Antworten auf deine Fragen, komm mal mit in die Gemeinde. So, und jetzt sitze ich hier und rede in christlichen Podcasts über meinen Glauben. Also Gott kann das ja immer noch nutzen.
Ja.
Und ich finde es voll krass, also auch so vor allem dann das auch in unserer Schwäche, selbst wenn wir keine richtigen Worte finden, weil wir vielleicht noch jung sind oder weil wir in dem Moment keine Ahnung haben, dass Gott das dann trotzdem nutzen kann. Es ist ja nicht aus uns heraus, sondern er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Mhm. Und darauf können wir uns stützen, egal in welchem Umfeld wir sind.
Ja, ja, sehr gut. Mhm. Esther, du hast vor ein paar Jahren mal in einem Café gearbeitet und durftest da auch eine Kollegin zu Jesus führen. Welche Rolle hat da Jüngerschaft gespielt und wie lebst du Jüngerschaft?
Also das war damals...
Das war übrigens die Freundin von der Esther gerade.
Nein, gar nicht. Ich meinte jemand anders. Es tut mir leid.
Okay, dann habe ich...
Okay, dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Ja. Auch wir, aber ist okay. Das ist eine andere Freundin, das ist meine beste Freundin, die Melissa. Die habe ich damals im Café kennengelernt. Das war eine ultra krasse Situation, weil ich bin nicht auf sie zugegangen und habe ihr das Evangelium oder sonst was gesagt, sondern das war eher die Situation, dass ich in einem Café gearbeitet hatte und das war eine eher so, Köln-Ehrenfeld, so sehr linksorientierte Gesellschaft, sage ich mal. Und es kam jemand auf mich zu und meinte, ey, ich kenne dich von Together in God und wegen dir studiere ich jetzt Theologie, du hast mich voll inspiriert. Und ich fand das so krass, ich bin direkt zu meinen Kolleginnen hin und meinte, ey, wisst ihr, was gerade passiert ist, das und das und das. Und war voll begeistert bei denen und bin auch nach Hause gegangen, habe das in der Instagram-Story erzählt, ey Leute, das ist gerade passiert, ich bin voll dankbar, was Gott tut. Dann wurde ich am nächsten Tag zur Chefin gerufen und meinte so, ja, mir ist zu Ohren gekommen, also wir müssen dich jetzt abmahnen mündlich, weil uns zu Ohren gekommen ist, dass du über das Café schlecht redest auf deinem Instagram-Kanal. Und ich so, hast du dir das überhaupt angeguckt? Also, es ging doch gar nicht um das Café, es sind so andere Umstände. Und im Nachhinein habe ich herausgefunden, durch meine Freundin eben, dass das ganze Kollegium in diesem Café angefangen hat, über mich zu lästern, über den Glauben. Und deshalb hat sich meine Freundin auch mein Instagram-Profil angeguckt und was wir da so machen und dass wir die Bibel lesen und so weiter. Und dann kam sie auf mich zu und meinte, ey, ich habe mir eine Bibel bestellt, können wir uns mal treffen und ein bisschen darüber lesen. Also es war gar nicht so mein Schritt auf sie zu, sondern so Gott hat krass, so voll die crazy Situation.
Voll Katastrophe raus.
Ja, also es ist so, und das war wirklich Achterbahn, so erstmal hoch und dann komplett runter und dann wieder hoch und dann so. Also es war crazy. Und dann haben wir uns wirklich, wir hatten unterschiedliche Zeiten zum Arbeiten, aber wir haben uns immer wieder in dem Café getroffen. Ich habe ihr gesagt, sie soll bei Matthäus anfangen, einfach zu lesen, durchgehen. Und wenn sie Fragen hat, besprechen wir das. Und so hat sich das einfach entwickelt, dass sie dann immer weiter gelesen hat. Und ich habe sie dann auch sehr oft auch eingeladen in die Gemeinde. Hör dir das an. Es sind nicht immer perfekte Menschen. Und es ist nicht das, was du denkst, was es sein. Also Kirche ist nicht das, was vielleicht in viele Köpfe so drin ist. Ja. Und dann ist sie tatsächlich irgendwann gekommen und sie hat, und ich fand das krass, weil ich habe auch in dieser ganzen Zeit, seit ich im Café gearbeitet habe, habe ich jeden Gebetsabend für diese Freundin, also für Melissa, beten lassen. Und als sie dann einer der ersten Male in der Gemeinde war, kam eine Frau auf uns zu, auf sie zu und meinte, ey, du bist doch die Melissa, wir beten seit einem Jahr für dich. Und in dem Moment war das so richtig so, was? Also das hat sie mir halt im Nachhinein erzählt und ich fand das so krass, wie Gott so alles so zusammenführt, weil sie wusste so, ey, es geht hier nicht einfach, dass ich so Worte so herumgeschmissen hatte, so irgendwas Frommes, sondern dass ich wirklich an ihrer Seele so Interesse hatte, dass sie wirklich Gott kennenlernt und das war echt richtig krass und da war das quasi so irgendwo schon Jüngerschaft, aber viel mehr Freundschaft und dieses, ja, dieses Gott hat mir das, halt, ne? Ja, Gott hat mir das gerade einfach so in den Schoß gelegt und dann werde ich das jetzt einfach nutzen. Und es war nicht so künstliches, so dieses, wir treffen uns jetzt alle zwei Wochen einmal und lesen ein Buch, sondern das war eher so, ja, lass mal drüber sprechen, was du für Fragen hast und ich bin selbst nicht perfekt, aber wir können ja mal versuchen, was dabei rauskommt, so.
Ja, das hat Gott echt krass geführt.
Doch, und also diese Freundin ist jetzt auch, also für mich ein krasses Zeugnis im Glauben. Das ist eine sehr geduldige, sehr liebevolle, barmherzige Frau, die so niemand verurteilt und so weiter. Und das ist eben genau das, was ja auch vor ihrer Bekehrung so voll die Stärke war. Als alle über mich gelästert hatten, war sie so, aber über worüber reden die denn überhaupt gerade? Und Gott hat das genutzt, sie zu sich gezogen und jetzt, ja, ich bin so stolz auf das, was Gott einfach da gemacht hat. Ich bin einfach voll begeistert, doch.
Sehr schön. Ja, danke für den Ja, ihr macht ja euren Podcast schon ein paar Jahre und da ist euer Thema ja nicht direkt jetzt Alltagsmission. Aber bekommt ihr da mit, wie wichtig gerade jungen Christen so ein persönlicher evangelistischer Lebensstil ist? Ist das ein Thema für junge Leute?
Ja, also 100% würde ich sagen. Und das, was wir vor allem mitbekommen, ich meine, in erster Linie durch Rückmeldungen, also viele schreiben uns auf Instagram beispielsweise, ne, nachdem sie unsere Folgen sehen oder vor allem auch auf irgendwelchen christlichen Events oder so oder bei uns mal in der Gemeinde, wenn uns welche besuchen, dann kommen wir viel ins Gespräch mit den Leuten und das ermutigt uns immer extrem, weil ein Anliegen, das wir halt haben, mit dem, dass wir unseren Podcast machen, ist es, dass wir sehen die Not wir sehen die Notwendigkeit, dass es Menschen gibt, die bereit sind, so Mauern fallen zu lassen, um andere darin zu ermutigen, nochmal Stärke zu finden. Ich glaube, viele gehen kaputt an diesen perfekten Ansprüchen, die man manchmal von Gemeinde aus kommuniziert, aber manchmal auch untereinander und manchmal auch sich selbst gegenüber stellt. Ich glaube, wir haben alle manchmal so die Herausforderung, wir sind in einem gewissen Problem oder wir sehen uns irgendwo gefangen und wir sehen niemanden. Wir haben kein Vorbild darin, wir finden keine Kraft darin, dieses Problem zu überwinden und nicht nur das Problem irgendwie einfach quasi loszuwerden, sondern allein darüber zu sprechen. Alleine darüber zu sprechen. Und deshalb ist das eines unserer ganz besonderen Anliegen und deshalb suchen wir uns manchmal Themen auch aus, die uns nicht leicht fallen, wenn wir haben zum Beispiel mittlerweile echt einige Folgen darüber gemacht, wo wir darüber reden, wie schwer es manchmal in der Ehe ist. Und mit welchen Problemen wir konfrontiert sind. Wir reden, ne, Esther hat das gerade eben erwähnt, mit der Ukraine. Ich war 2022 in der Ukraine, bin dann nach Hause gekommen und danach hat eine sehr, sehr schwierige Zeit bei uns in der Ehe gestartet. Und wir haben uns da durchgequält und Gott hat uns irgendwie durchgetragen. Das war absolut nicht leicht, aber wir reden darüber. Und die Rückmeldung, die wir dann ganz oft bekommen, ist, dass Leute genau durch solche Stories Kraft bekommen. Weil sie sich nicht alleine fühlen. Und weil sie sehen, okay, es ist möglich, darüber zu reden und ich muss das nicht in mich hineinfressen. Und ich glaube, dass das wirklich ein Wendepunkt ist, im Sinne von, wie wir als Christen unseren Glauben kommunizieren, weil von außen gesehen, und wir merken das, wenn wir mit Leuten sprechen, die nicht in der Gemeinde sind, die nichts mit Gott am Hut haben, auf uns wird manchmal geguckt, als ob wir die Heiligen hoch 10 sind. Und wir sind Heilige, weil wir durch Gott heilig gemacht wurden, aber wir wissen, wir sind Sünder. Aber wenn wir nicht darüber reden, dann kommunizieren wir falsche, dann kommunizieren wir ein falsches Bild vom Christsein.
Und ein kleineres Evangelium, wenn wir sagen, wir sind jetzt an unserer Taufe, da wurde alles einmal reingemacht und seitdem sind wir perfekte Menschen. Das bedeutet ja, dass wir dann überhaupt gar keine Heiligung brauchen würden. Und ich glaube, uns ist es einfach so ein Anliegen, weil wir in unserer Generation gesehen haben, dass es wenige so in unserem Alter gibt, die sich vorhin stellen und sagen so, hey, wir haben viel Dreck am Stecken, aber Gott kann aus diesem Dreck auf jeden Fall Wunderschönes machen. Und so, wir legen einfach los und wenn ihr Hilfe braucht, so let us know. So, wir versuchen so zu unterstützen, aber...
Fällt euch das nicht schwer, irgendwie sich da offen drüber zu reden? Ich meine, gerade wenn man jetzt so Themen wie Ehe unterschiedlich wahrscheinlich, euch beiden, je nach Charakter.
Also,
manche haben Menschenfurcht, nein, Spaß.
Nein, also es ist, also keine Frage, es ist sehr, sehr herausfordernd.
Es gibt ja so Persönliches auch so, ne?
100%. Es ist aber immer so ein Spiel, also ein Spiel, das ist auch zu viel gesagt, aber wir müssen das schon immer ins Verhältnis setzen, glauben wir, im Sinne von, wir glauben, dass Gott uns dazu beruft, transparent unseren Glauben zu leben. Und transparent den Glauben leben heißt, auch von den Sachen zu erzählen, womit man gerade kämpft und womit man zu tun hat. Natürlich muss man immer so ein bisschen die Waage finden, ne? Wie detailreich erzählt man was, gerade jetzt in einem Format wie in einem Podcast beispielsweise, wobei wir schon wirklich viel erzählen, aber halt noch nicht alles. Es ist sehr herausfordernd, aber wir sehen halt, was das in Menschen bewirkt.
Ja.
Also zum Beispiel ich kann mal von einer Situation erzählen, die uns einfach auch sehr, sehr begeistert hat. Mhm. Zum Beispiel haben wir in einer Folge darüber gesprochen, was es bedeutet, ne, also eine Freundschaft zwischen Mann und Frau und was gut ist, was nicht gut ist, welche Erfahrungen wir gemacht haben und vor allem auch, was sagt die Bibel dazu. Und dann haben uns Leute, ich habe eine ganz konkrete Person im Kopf, der diese Folge gehört und war sehr verloren, was das Thema anging, weil die Gemeinde kommuniziert diese Ansprüche. Man selber glaubt, es ist so und so. Und andere sagen, nein, du musst so und so handeln und du musst diese Überzeugungen haben. Und dann haben wir einfach nur darüber gesprochen, gar nicht im Sinne von, alle, die das jetzt hören, müssten es so tun, wie wir es jetzt ihnen vorschreiben, als ob Leute uns folgen. Das ist niemals unser Anspruch. Aber allein dieses offene Gespräch darüber, wir haben das so gelebt, und wir sind voll auf die Schnauze gefallen und deshalb würden wir empfehlen, das und das und das zu machen. Und seht, das ist die biblische Grundlage dafür. Und dann auf einmal schreibt uns eine Person und sagt, weißt du was, ich habe das noch nie so gesehen und ich werde auf Grundlage der Bibel mein Verhalten jetzt ändern, weil ich es aus Liebe zu Gott mache und gesehen habe, dass ihr, indem ihr von eurem auf die Schnauze fallen berichtet, aber das in einer Liebe und in einer Hoffnung, so, das hat mich motiviert, mein Leben aufzuräumen. Cool. Und das war jetzt nur ein Zeugnis und vor allem ging es jetzt auch um einen speziellen Lebensbereich. Aber ich glaube, das zeigt einfach, indem wir offener darüber reden, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen, das gibt Leuten einen gewissen Halt. Und ich glaube, dass das auch das Potenzial ist und dass das auch den Raum bietet, echte christliche Liebe zu kommunizieren und weiterzugeben. Also ja, es fällt uns absolut nicht leicht. Aber es ist halt auf der einen Seite immer diese Verantwortung auch. Ne? Wir stehen ein Stück weit in der Öffentlichkeit. Wir stehen als Stück weit, wir haben ein Stück weit diese christliche Berufung und Verpflichtung auch, unseren Glauben zu leben. Und dann immer auch dafür zu beten, dass Gott uns die nötige Kraft schenkt, richtig über die Themen zu sprechen und auch mit der richtigen Motivation vor allem. Also es ist nicht leicht, aber es ist es wert.
Und ich glaube auch, dass Gott uns bis zu einem gewissen Grad so eine gewisse Blindheit dafür gegeben hat, was für ein Ausmaß das alles hat. Weil wir haben zum Beispiel auch in einer Podcast-Folge ganz offen darüber geredet, dass ich bin jetzt mit 18 zum Glauben gekommen und davor hatte ich auf jeden Fall eine wilde Vergangenheit, auch so mit Jungs und alles. Und dass ich irgendwie nicht im Blick habe, dass ich gerade eigentlich so ganz YouTube erzählt habe, mit wem ich wie geschlafen habe oder so. Und ich glaube, dass mir das erst so in Momenten dann bewusst wird, dass man diese Sachen erzählt hat, wenn dann auf irgendwelchen Events dann Leute auf mich zukommen und sagen so, du bist doch Esther, du hast das und das über dein Sexleben erzählt, erzähl mal nochmal das und das und das. Und dann denkst du dir so, wer bist du? Wieso weißt du das? Und dann ist das so.
Man realisiert das erst.
Weil wir sitzen ja im Studio, wir haben so unsere vier Leute immer dabei gehabt, jetzt sind wir natürlich mehr, aber so, das war so unsere kleine Familie, so ein, weißt du, und dann ist das nicht, dass man das, also ich hatte zumindest lange auch nicht so dieses Verständnis, boah, wenn wir dann diese, weiß ich nicht, 3.000-4.000 Leute in der Story oder so haben, dass man das Gefühl hat, ey, ich erzähle das gerade 3.000-4.000, sondern ich erzähle das meinem Handy. Ich erzähle das einer Kamera und ich mache das zu Gottes Ehre und der Rest ist so irgendwie sehr so verschwommen und ich glaube, das kommt von Gott, weil sonst hätte, also ich habe richtigst mit Menschenfurcht zu kämpfen und ich glaube, das wäre sonst ein Riesenproblem, sich da hinzusetzen und zu sagen, ey, eigentlich bin ich ein riesiger Haufen an Schwierigkeiten.
Ihr macht den Podcast ja zusammen, so, wenn man euch zuhört, hat man überhaupt nicht den Eindruck, dass es irgendwie gescriptet ist. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Nee.
Ja, aber ihr habt schon vorher irgendwie eine Idee, was
er ja schon.
Also nicht ein Skript, aber er hat schon so ein paar Key-Gedanken, ein paar Bibelverse und so weiter. Mhm. Und ich sitze da und bin bereit.
Nee, das Einzige, wo es mir wichtig ist, dass wir das auf jeden Fall vorbereiten, weil wir möchten natürlich in einer gewissen lockeren Atmosphäre irgendwie über Themen sprechen, aber es soll nie einfach aus Prinzip, also dieses Reden um zu reden sein, sondern es soll ein Ziel haben. Das heißt, wir überlegen uns schon, okay, am Ende der Folge, egal wie lange sie jetzt gehen wird, was soll jemand mitnehmen? Hm. Warum erzählen wir diese Geschichten? Ja. Warum reden wir? Wir möchten weise mit unseren Worten umgehen. Hm. Und deshalb ist eigentlich die größte Vorbereitung, die wir haben, nur, was soll am Ende dabei rauskommen? Und wo wir dann, also wie das Gespräch dann konkret läuft, das hat Gott völlig in der Hand.
Ja. Nee, wir schneiden unseren Podcast ja auch überhaupt nicht. Hm. Also nur vorne und hinten einmal.
Ja.
Und deshalb das, was bei rumkommt, das kommt bei rum. Mhm. Und wir beten einfach als Team, wir auch als Ehepaar einfach dafür und auch als Gemeinde, dass die Folgen wirklich ein Segen für die Menschen sind. Und ich glaube, dass es wirklich an Gott liegt, so das dann zu benutzen. Wir sind einfach nur Werkzeuge von vielen und er macht es dann.
Bekommt ihr Rückmeldungen auch von Nichtchristen oder Andersgläubigen?
Nicht so viel, also nicht in Bezug auf den Dienst, da eher weniger. Ich würde sagen, wir sind von der Ausrichtung noch, also erstens sind wir, glaube ich, noch sehr in unserer, wir sind noch in einer sehr, sehr, am Anfang unserer Wachstumsphase so ein bisschen. Ich würde sagen, wir haben noch nicht den irgendwie extrem großen irgendwie Wirkungskreis. Wir gehen vorbildlich oder wir möchten das vorbildlich machen mit dem Wirkungskreis, den Gott uns anvertraut machen. Aber ich glaube, wir bewegen uns noch sehr in der christlichen Welt. Vor allem auch, weil wir das Anliegen, also eines unserer Anliegen im Podcast ist halt vor allem Christen, die mit dem Glauben kämpfen oder noch sehr jung im Glauben sind oder einfach gewisse Hürden haben, Gott wirklich zu vertrauen, diese Menschen in ihrem Glauben zu stärken, indem wir gewisse Themen eben ansprechen. Deshalb auf den Dienst bezogen selber würde ich sagen eher weniger, aber halt unser privates Umfeld in dem Sinne ist eigentlich geprägt von Nicht-Christen. Also egal, ob auf der Arbeit oder unsere Freunde oftmals. Natürlich, wir verbringen auch viel Zeit in der Gemeinde, aber halt nicht nur, wenn es um die Familie geht. Wir sind umgeben von Nichtchristen und von denen bekommen wir schon auch immer wieder Rückmeldung. Also da ist auf jeden Fall viel Kommunikation.
Und es ist auch krass, also bei uns in der Gemeinde, bevor sich quasi Leute taufen lassen oder in die Gemeinde neu dazukommen, gibt es auch so Kennenlernabende, wo die ihr Zeugnis erzählen. Und da kam es auch schon ab und zu vor, dass Leute gesagt haben, dass so einzelne Folgen auf jeden Fall auch so Teil dazu beigetragen haben, dass sie so diesen bloßen traditionellen Glauben, den sie halt von Kind auf kennengelernt haben, so jetzt gefestigt haben durch einzelne Aussagen oder so. Und das ist natürlich auch richtig krass. Ja. Also das ist, wir haben jetzt keine Strichliste für solche Sachen, aber so alleine, wenn so einzelne Sachen kommen, dann sind wir direkt voll aus dem Häuschen, weil so, wer sind wir, dass wir überhaupt irgendwie was dazu beitragen können? Ja. So, wir sind also die größten aller Sünder eigentlich und Gott gebraucht das einfach, dass auch vor allem, wenn das junge Menschen sind, dann auch positiven Einfluss, das ist, ich finde das voll krass, weil ich mich nicht so von Natur aus als positiver Einfluss sehen würde. Und dann stehen da einfach Leute und sagen so, ja, das sind irgendwelche Aussagen. Finde ich voll krass.
Ja.
Cool. Doch, Gott sei Dank.
Vielleicht noch einen Gedanken dazu, was für uns nämlich auch richtig wichtig ist, vor allem also wie wir in der Art und Weise, wie wir unser Projekt sehen und auch unsere Rolle sehen, wir möchten uns immer der Gemeindevision unterordnen. Wir sind also ganz offiziell und das auch abgesprochen und also offiziell, also Gemeindeprojekt und wir arbeiten sehr eng mit der Gemeinde zusammen, also mit unseren Technikern, mit unseren Pastoren, in theologischen Fragen, also wir sind da sehr, sehr eng miteinander verflochten. Und Entschuldigung, meine Stimme ist heute ein bisschen
durch. Die Omis beten in der Gemeinde für uns, da
habe
ich vergessen.
Also unsere ganze Gemeinde steht da auch hinter und wir möchten uns halt vor allem dem öffentlichen Auftritt der Gemeinde anpassen. Ne? Im Sinne von, wir unterstützen die Vision der Gemeinde, Leute außerhalb unserer geografischen Lage zu erreichen. Und gerade so durch Kennenlernabende oder wenn Leute uns also in der Gemeinde dazustoßen, die erzählen halt immer, ne? Ja, sie kennen Predigten unserer Gemeinde und dann aber auch irgendwann unsere Podcast-Folgen. Und dann wissen wir halt, so da begegnen wir oder da erreichen wir halt Leute, die unsere Gemeinde nicht kennen, die uns nicht kennen, die halt völlig außerhalb unseres eigentlichen so Wirkungskreises irgendwie sind. Egal ob gläubig oder nicht gläubig oder so. Ja.
Und das Ding ist ja, wir wollen ja keinen. So, es gibt genug theologische Beiträge auf YouTube und so der Online-Welt. So, es gibt krasse Leute, die viel besser ausgestattet sind, so sage ich mal, wissenschaftlich und so weiter, als wir. Aber ich glaube, das, was als wir mit dem Podcast angefangen uns voll gefehlt hat auf der christlichen Landschaft, sind Leute so wie wir. Also Leute, die jetzt nicht so voll die fromme Sprache haben und nicht lachen können. Also ich sag nicht, dass Pastoren nicht lachen können, sondern ich glaube nur, dass die Kanzel oft nicht die Möglichkeit bietet, eben diese Art von Menschlichkeit zuzulassen. Also so, ich hoffe, das ist jetzt verständlich, was ich sage, aber es ist eben so dieses, einfach so locker zu sein, sich hinzusetzen, über Dinge zu plaudern, vielleicht auch miteinander so zu scherzeln, Fragen zu stellen, zu sagen, ey, früher war das so, in der Zukunft möchte ich es so haben und wir haben, glaube ich, nicht diesen Perfektionsanspruch, wie man das vielleicht an einen Pastor hat. Also klar, wir haben auch Verantwortung 100%. Und wir wissen das auch, dass wir so vor Gott das alles rechtfertigen müssen. Aber ich glaube, dass wir das mit einer viel größeren Lockerheit machen können, als vielleicht einige so sehr gute
andere
Theologen.
Ämter in der Gemeinde oder ähnliches.
Ja, aber gerade auch den Aspekt, wo ihr eben gesagt habt, dass man hier die Möglichkeit hat, wirklich ins Leben schauen zu können und darüber zu reden. Die Ehe, Beziehung, 100%. Die ganze. Und das hast du ja nur bedingt. Du kannst Beispiele nehmen von der Kanzel aus deinem eigenen Leben, aber da geht es einfach um, das ist auch was an, ein anderes Setting einfach. Ne? Von daher voll gut. So. In einer Podcast-Folge vor ein paar Jahren habt ihr erzählt, dass es euch zu dem Zeitpunkt eher schwer fällt, im Alltag mit Menschen über den Glauben zu reden. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Aber was waren da so eure persönlichen Herausforderungen dabei, dass euch das so schwer gefallen ist und was hat sich seitdem verändert?
Ich würde sagen, also wenn ich so an mich und an meinen Glauben denke, dann fällt es mir voll oft schwer, den ersten Schritt zu machen. Im Sinne von, wir befinden uns egal mit wem in einer gewissen Situation. Und ich weiß in meinem Kopf und in meinem Herzen, Gott sagt mir gerade, du kannst das jetzt sagen, du kannst mich jetzt erwähnen. Und es ist vorher aber noch nicht vorgekommen. Das fällt mir extrem schwer, auch bis heute. Ich würde nicht sagen, dass sich in der Hinsicht irgendwas verändert hat. Ich glaube, dass ich, vielleicht verändert sich das auch noch über die Zeit, aber ich versuche, oder mein Wunsch ist immer, und das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert, halt in der Art und Weise, wie ich lebe und wie ich über mein Leben spreche, das war oftmals so ein bisschen der Icebreaker. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand anderes mir über seine Beziehungsprobleme berichtet und ich dann aber auch davon berichte, was Esther und ich manchmal miteinander durchmachen, aber ich rede halt so, dass wir lösen unsere Probleme als Christen, als gläubige Menschen und davon berichte ich. Und das triggert dann immer so ein bisschen von wegen so, ja, hey, warum macht ihr das so? Und wieso betet ihr, wenn ihr Probleme habt? Ne, und dann geht das so ein bisschen einfacher. Aber so, ich merke, mir fällt das sehr, sehr schwer, so von jetzt auf gleich über meinen Glauben ganz aktiv so in das Leben eines anderen Menschen hineinzusprechen. Das fällt mir sehr schwer. Und ich würde sagen, vor allem bei Menschen, die einem sehr, sehr nahe stehen, ist das schwierig. Ich habe viel, also drüber nachgedacht. Ich glaube, es hat auch verschiedene Gründe. Bei vielen hat das, glaube ich, also es gibt verschiedene Gründe dafür. Ich würde sagen, vor allem so, wenn es um die Familie geht oder ähnliches. Man hat ein absolutes Anliegen für diese Menschen. Man liebt diese Menschen. Man will auch, dass die Familien Gott nachfolgen. Aber gerade da so, wo die Familie einem irgendwie vielleicht besonders gut kennt oder wo man weiß, okay, meine Familie kennt vielleicht auch meine schlechten Seiten. Kann ich jetzt trotzdem über den Glauben reden oder nicht? Oder also ja, das sind, glaube ich, so zwei Umstände, wo ich sagen würde, da fällt mir das auch noch bis heute sehr, sehr schwer.
Ja, ich würde auch sagen, dass es in der eigenen Familie am schwierigsten ist. Also ich finde es einfacher bei seinen Eltern als bei meinen Eltern. Aber auch, glaube ich, nur, weil ich nicht so diese, also seine Eltern sprechen eigentlich überwiegend Russisch zu Hause. Und ich bin dann, wenn die auf Deutsch mit mir reden, halt in der überlegenen Sprache. Und dann ist es so ein einfacheres Gespräch. Weil wenn ich meiner Mutter, also meine Mutter redet eigentlich immer nur Deutsch. Wenn ich mit ihr rede, dann bin ich nicht so wortgewandt. Und dann ist es schon schwieriger. Ich glaube, mit meinem Bruder kann ich noch viel über Sachen reden und so. Aber doch, da braucht man auf jeden Fall noch viel.
Ich glaube, vor allem Mut. Ja. Ich glaube, das ist das, was fehlt.
Ich glaube, Mut ist, ich glaube einfach nur, dass meine Mutter, was mein Glauben zum Beispiel angeht, mich auch sehr oft verletzt hat, indem sie Witze drüber gemacht hat. Und deshalb fällt es mir umso schwieriger. Deshalb weiß nicht, ob ich Mut brauche, sondern mehr eher, glaube ich, Liebe für meine Mutter. Weil, also ich liebe sie wirklich sehr. Aber ich glaube, was so den Glauben angeht, dann bin ich immer nur so, ja, du machst immer noch Witze darüber, dass wir bis zur Ehe nicht miteinander geschlafen haben, bei gefühlt jedem Essenstisch. Und das ist dann so voll so, wieso machst du das? So, akzeptier doch einfach, dass andere Menschen anders leben. Und dann ist es so, ja, ist schon schwierig.
Natürlich ist man auch da, wo man zu Hause, also wo man aufgewachsen ist und so, die Leute kennen einen ja. Die eigenen Eltern, die Geschwister, ne, denen macht man.
Vor allem auch so die ganze Geschichte
ein. Die ganze Geschichte. Ja. Oft wird man dann noch von klein auf gesehen. Ne? Ganz anders, als wenn du jetzt in sein Leben kommst und seine Familie.
Ja, ja.
Voll.
Das ist einfach so, weil das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen was in die Richtung, wie der Herr gesagt hat, dass der Prophet in seiner eigenen Stadt nicht gilt. Also einfach so, ne, das ist doch der und der. So ist es wahrscheinlich auch, ne? Aber dann trotzdem umso herausfordernder, glaube ich, mit einer viel Liebe, mit Feingefühl, vielleicht auch besonders kleine Schritte zu gehen. Oft sehr so, wenn jemand zu glauben kommt, dann wird die ganze Familie damit einfach, boah, die müssen jetzt das Evangelium hören und dann lässt du nicht locker, ne? Und das verschreckt die Leute dann oft auch eher, ne?
Ja, ich glaube, wir kommen eher so aus, also seine Familie kommt halt aus Russland und meine aus Polen. Ich glaube, so in den Familien ist das eher so, eher, dass die jüngere Generation so nichts zu sagen hat. Und eher so die Älteren, die wissen es ja. Mhm. Und dann ist es eher schwierig, da so drüber zu reden. Und ich glaube, von Anfang an hatten wir da auch schon so dieses Mindset, dass es eher schwierig ist, weil wir eben die Jüngeren sind und wir grundsätzlich weniger Ahnung vom Leben haben, so in deren Gesellschaftsbild und so. Mhm. Und deshalb ist das ein bisschen schwer.
Wobei sich da ja auch immer, also immer mehr tut und immer mehr verändert. Auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall ein Aspekt, der lange mitgezogen ist.
Ja, ihr seid jetzt eher, gehört jetzt eher so zu der jüngeren Generation aus meiner Sicht. Also ich habe Kinder, die sind so ungefähr in deinem Alter, in eurem Alter. Nee, oder seid so Mitte 20 oder
was. Ja, ja, wir sind beide 26.
Ja, mein Sohn ist auch 26, mein Ältester. Ja, und habt ihr auch mit jüngeren Leuten zu tun? Erkennt ihr da Herausforderungen in der Alltagsmission, die jetzt nicht nur euch betreffen, sondern allgemein eure Altersgruppe?
Also wir haben auf unterschiedlichste Art und Weise, zum Beispiel mache ich auch bei uns in der Gemeinde die Jungschar und das sind dann so die 11 bis 13-Jährigen und die haben natürlich auch so, also ich glaube jede Generation und jede so Altersspanne hat so ihre Probleme und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt bei mir in der Jungschar ist das so vor allem so dieses in sozialen Gruppen nicht angenommen werden und so und ich glaube, das wiederholt sich auch irgendwie im Laufe des Lebens, aber ich glaube, im Grunde, egal welche Generation, ist, glaube ich, so das fehlende Verständnis fürs Evangelium, was fehlt. Weil ich glaube, wenn, also jetzt egal, ob das jetzt Angst ist, nicht angenommen zu werden oder Angst, ausgelacht zu werden oder Angst, als die komische zu gelten, ist es immer so dieses Angst, nicht angenommen zu sein. Und es wäre gedeckt, wenn man denken würde, ey, im Evangelium bin ich schon in der Familie Gottes und ich bin schon angenommen. Und ich kann da nicht so driften von und dann hätte man die Freiheit. Aber ich glaube, dass es da einfach so diese Schwierigkeit ist.
Was ich sagen würde, vor allem in Bezug auf unsere Generation, darüber hatten wir gestern auch noch mit Freunden aus unserer Gemeinde ein interessantes Gespräch drüber. Ich meine, unsere Gemeinde ist halt schon noch sehr verbunden so mit der ganzen russlanddeutschen Kultur, von früher vor allem. Und ich meine, man muss es gar nicht allein auf diese Gruppe irgendwie reduzieren. Aber ich glaube, vor allem diese streng konservativen Gruppen, die, ich will das wirklich in völliger Liebe sagen, aber ich glaube, also Kreise, die sehr auf Äußerlichkeiten achten oder sehr viel aufs Gesetz achten, ich glaube, dass unsere Generation nicht mehr dafür zu haben ist.
Weil wir viel lieber so Dinge hinterfragen und mündig sein wollen. Und ich glaube, dass so unsere Generation, dadurch, dass sie auch sehr so auf sich selbst schaut, einfach auch gerne wissen möchte, so wofür stehe ich hinter. Ja. Weil man sich selbst einfach so wichtig ist. Es geht nicht einfach nur so der Gemeinschaft wegen manchmal, sondern eben auch so vor allem so aus sich heraus.
Ja, also was ich meine, ist vor allem dieses, ich meine, wir hören das zum Beispiel in Zeugnissen bei uns in der Gemeinde und auch als Rückmeldungen auf unserem Podcast, dass, also ich kann ja einfach mal also ein Beispiel nennen, was wirklich für uns sehr bewegend war, dass wir zum Beispiel, wir hatten eine Zeit lang, hatten wir ein Seelsorgeformat bei uns im Podcast mit einem unserer Pastoren, der André Tös, über den haben wir am Anfang kurz gesprochen.
Der bei uns in die Gemeinde geht.
Und also André hat sich zu uns in den Podcast gesetzt. Wir haben gemeinsam diese Seelsorgefolgen aufgenommen. Das heißt, André, der Pastor, hat sich zu uns in den Podcast gesetzt, in unseren Dienst hinein. Und wir haben von außen die Rückmeldung bekommen, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber so eine Frage von wegen, so wie kann es sein, dass ihr mit eurem Pastor zusammen lacht? Wie kann es sein, dass euer Pastor, der so weit über euch steht, sich auf eure Ebene quasi hinuntergibt und sich mit euch gemeinsam an einen Gesprächstisch setzt? Für uns, Gott sei Dank, wir kennen es nicht anders. Unsere Pastoren, wir lieben unsere Pastoren von ganzem Herzen. Das sind solche Vorbilder von uns, so extrem nahbare und transparente Personen. Das sind echt Vorbilder im Glauben. Also wirklich, wir können
nicht,
das
weil
nicht
sie perfekt
sagen.
Sind, sondern sie sagen auch so, reden von ihren Schwächen.
Aber
und so.
Dadurch merken toll. Wir halt, ne, durch diese Rückmeldungen, okay, das ist nicht überall so. Und ich will auch nicht sagen, macht das alle so wie wir in Ostheim und wir sind die Besten. Überhaupt gar nicht. Ne? Das so den Anspruch hat.
Alles klar, habt ihr gehört. Ne?
den Anspruch hat auch unsere Gemeinde nicht von sich. Absolut nicht. Ja. Aber da merkst du halt, okay, es gibt Generationen, die sind in anderen Gemeinden groß geworden, wo viel mehr Kälte, Gesetz, Distanz da ist. Und was in vielen Generationen auch funktioniert hat. Deshalb gibt es diese Gemeinden auch. Aber ich glaube, die jungen Generationen, und ich glaube vor allem auch durch den Einfluss von den sozialen Medien, wir können sehen, was woanders passiert. Wir können vergleichen unsere Situation und die Situation, wo jemand anderes drinsteckt. Und dadurch kommen halt Fragen auf von wegen, warum bin ich hier? Warum macht es mir keinen Spaß, in die Gemeinde zu gehen? Warum fühle ich mich unwohl in meiner eigenen Gemeinde? Das kann verschiedene Gründe haben, aber ich glaube, unsere Generation ist sehr dabei zu hinterfragen. Und ich glaube, deshalb ist die Not unfassbar groß, echte Vorbilder im Glauben zu haben. Ja. Leute, die vorangehen und ehrlich sind. In guten Dingen, aber auch in Dingen, wo sie in Sünde vielleicht gefallen sind oder mit Dingen, die sie kämpfen, mit denen sie kämpfen. Egal, ob das die Ehe ist, ob das der Gemeindedienst ist, ob das auf der Arbeit ist, dass wir anfangen, darüber zu reden, dass es nicht so perfekt ist oder nicht immer gut klappt. Und dass wir uns einander die Lasten tragen. Mhm. Ich glaube, dieses einander Lasten tragen, einander Transparenz zeigen, das gibt es nicht. Oder nicht so oft. Mhm. Und ich glaube, vor allem unsere Generation, weil wir so eine Umbruchsgeneration sind. So viele, wir wollen vieles anders haben und wir überdenken viele Gemeindekonzepte oder so. Und das kann auch gefährlich sein. Ich will nicht sagen, dass das aus Prinzip und 100% immer gut ist. Aber ich glaube, dass unsere Generation voll die Not hat, beziehungsweise voll das Bedürfnis hat nach echten Vorbildern im Glauben.
Mhm. Ja. Ja. Ja, und ich glaube, das hängt ja auch, du sprichst jetzt ein bisschen auch aus dem kulturellen Kreis natürlich, wo er herkommt. Aber das ist, glaube ich, generell eine Sehnsucht. Mhm. Und irgendwie manchmal auch widersprüchlich, das merken wir auch, wenn wir uns mit dieser Zielgruppe beschäftigen, besonders auch mit Blick auf das Evangelium, wie nähert man sich dieser Zielgruppe, wie kann man ihnen das? Da geht fast nur über persönliche Beziehungen.
Ja, weil, ganz sicher.
Über Social Media, sowas, der ist ja sehr schwer überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen und dann für so ein Thema, was irgendwie so persönlich, du bist ja sowieso total schräg, wenn du sowas sagst.
Ja,
ne?
Ja,
also das geht nur über authentische Beziehungen und das ist auch eine Sehnsucht auf der anderen Seite danach.
Ja,
ne?
Ja.
Gerade in dieser kaputten, heillosen Welt, wo gerade auch Beziehungen so kaputt sind.
Mhm.
Und das erlebe ich auch, wenn Menschen Einblick bekommen, auch in unser Leben, mit uns am Tisch sitzen oder sowas, boah, also wie ihr das macht, so als Familie und vier Kinder und wie ihr miteinander redet und ihr betet vorm Essen und ihr redet einfach so über Gott, das ist für die ungewöhnlich, überhaupt.
Mhm.
Aber das ist auch wiederum eine Riesenchance für uns.
Ja. Ganz sicher, auf jeden Fall. Ich glaube, dass viele das einfach, vor allem Leute, die Gott nicht kennen, einfach, die kennen das nicht, dieses liebevolle Miteinander, dieses vergebende Miteinander, dieses transparente Miteinander. Ich glaube, das fehlt.
Aber ich glaube, das kann in jeder Situation sein, nicht nur zu Hause, sondern egal, wo wir sind. Weil wenn ich zum Beispiel auch zurück an unsere Hochzeit denke, wir hatten halt auch Gäste, die eben nicht im Glauben sind und die meinten, dass die noch nie auf so eine Hochzeit waren, wo man gemerkt hat, dass es denen nicht einfach nur um dieses, jetzt ist es halt Teil der Hochzeit, ist halt kirchliche Trauung, sondern dass die da sind wirklich, um etwas vor Gott zu klären.
Mhm.
Und ich fand das so krass, weil die hat mir das erzählt mit Tränen in den Augen, meinte so, immer hat euch so angesehen, dass ihr das so ernst meint und dass ihr da wirklich so vor Gott etwas geschworen habt und dass das so eure Ehe ist so anders gestartet.
Mhm.
Und ich glaube, so dieses Anderssein kann in jeder Situation. Und das ist dann eben immer über Beziehung und wie man das eigene Leben lebt einfach. Ja,
ja, ja.
Sehr cool. Was denkt ihr, wie können Gemeinden, andere Christen, Gemeindeleiter, Gemeinde auch als Ganzes irgendwie gerade junge Erwachsene in ihrer Alltagsmission unterstützen?
Mhm.
Habt ihr da Erfahrung? Klar, ihr macht das mit dem Podcast sicher auch, dass ihr offen und ehrlich über die Themen redet.
Ja.
Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Ich glaube, und da war jetzt der Fokus auch bei uns in der Gemeinde in den Jahren verstärkt. Und ich glaube, weil man einfach diese Not gesehen hat, auf persönliche Jüngerschaft.
Mhm.
Ich glaube, dass das ein Bereich ist, in der kann, glaube ich, jede Gemeinde wachsen.
Mhm.
Vor allem, also ich glaube, dass eigentlich muss Jüngerschaft die logische Reaktion sein auf die Not, die wir erkennen. Wenn wir uns die Frage stellen, keine Ahnung, ich habe einen Nachbarn oder ich habe Freunde oder ich habe einen Umkreis, die kennen Gott nicht. Was ist der beste Weg? Ja, über die Beziehungen. Also quasi ist die logische Konsequenz, okay, ich muss in diese Beziehung investieren. Und es ist schwer und ich glaube, dass nicht, also ich glaube, man kann auch sehr schnell quasi in diesen, ich glaube, es gibt einen Begriff dafür, aber so von wegen, man stellt sich eine Aufgabe und man sieht, okay, ich kann sowieso nicht alleine die Probleme aller lösen, deshalb mache ich erst nichts. Ne, dass man mit einem kleinen Schritt anfangen kann, dass jeder, ich glaube, dass wenn jeder sagt, ey, ich habe eine, maximal zwei Personen um mich herum, in die ich mich wirklich investiere, dass das voll den Unterschied macht.
Mhm. Ja.
Also, dass wir, ich glaube, dass wir ein bisschen auch den, wir brauchen diesen Blick für Leute außerhalb unserer eigenen Community.
Mhm.
Ich glaube, wir, also Community im Sinne von eine eigene Gemeinde, eigener Hauskreis, was sehr gut und absolut wichtig ist, da muss man Zeit investieren, genauso. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder auf diesen Prüfstand stellen, lebe ich nur unter Christen?
Mhm.
Ich glaube, als Christen sollten wir nicht nur unter Christen leben.
Mhm. Ihr seid in dieser Welt.
Ja, genau. Und ich glaube, dass die Gemeinde einen manchmal, Einfach weil es, keine Ahnung, viele Angebote gibt, weil man sich besonders wohl fühlt. Manchmal auch dazu einladen kann, nur Zeit in der Gemeinde zu verbringen.
Ja, genau. Hier gibt es jeden Tag Veranstaltungen.
Genau.
Kannst
genau.
immer da sein.
Und dann aber auch irgendwann die Entscheidung zu treffen, okay, ich gehe vielleicht nicht, ne, von 7 Tagen gehe ich nicht 6 Tage in die Gemeinde, sondern nur an 3 Tagen. Dabei dafür nehme ich mir 3 Tage für andere Leute oder sowas. Ne? Ich glaube, da brauchen wir, und ich glaube, in erster Linie beginnt das auch so mit dem persönlichen Gebet, weil auch wenn ich das jetzt so sage, ich glaube, das ist eine gute Idee, aber ich weiß halt, ich muss diese Liebe in meinem Herzen dafür entwickeln. Ja. Und ich muss dafür beten, Leute um mich herum ganz besonders zu sehen und ein Anliegen für sie zu entwickeln. Mhm. Und das beginnt dafür, damit, dass wir dafür beten. Mhm. Aber ich glaube, dieser Jüngerschaftsaspekt, der ist extrem, extrem wichtig und
voll. Aber was meinst du mit Jüngerschaft genau?
Ich glaube, was ich mit Jüngerschaft meine, ist in erster Linie die eigene Bereitschaft, andere Leute in sein Leben hineinzusehen. Mhm. Und aber auch die Geduld, dem anderen in seinem Leben zuzuhören. Mhm. Ich glaube, dass wir, oder wenn ich an mich denke, dann gab es ganz oft Situationen, wo ich mit jemandem am Tisch saß und ich wusste, ja, das ist Jüngerschaft, ich möchte in diese Person investieren. Ich aber sehr schnell dabei war, nur über mein Leben zu reden, wie ich es als Christ lebe. Mhm. Und dass es voll gut ist für jemanden, der noch kein Christ ist. Mhm. Und ich das versucht habe, vielleicht schmackhaft zu machen oder sowas. Aber ein Aspekt, den ich dann gar nicht im Kopf hatte, war dieses, ich muss einfach mal leise sein und dem anderen zuhören.
Gute Fragen stellen.
Wo befindet sich diese Person in ihrem Leben? Mhm. Was für Nöte hat diese Person? Welche Fragen hat diese Person? Mhm. Und auf diese Fragen gemeinsam biblische Antworten zu finden. Und nicht die Person zu zwingen, das dann zu glauben, sondern zu sagen, okay, in der Situation, in der du bist, ich kann mich damit vielleicht nicht identifizieren. Aber guck mal, Jesus kann das. Und es gibt diese und diese Stellen. Ich möchte dir diese und diese Ermutigung mitgeben. Mhm. Ne, also dieses, auch mal den Blick von sich selber weg und nur den Fokus auf die Person gegenüber zu setzen und zuzuhören. Die Geduld zu haben, sich die Zeit zu nehmen, eine Person so gut es geht zu verstehen und auf diese Not zu reagieren und nicht in seinem eigenen Kopf zu denken, ja, ich kenne die Not der Person schon. Ich sage jetzt quasi, ich spiele einfach nur mein Programm ab als Christ.
Ja, ja.
Ich glaube, dass das meine ich.
Aber da sprichst du mir so aus dem Herzen. Das ist aus der eigenen Erfahrung, aber das ist auch unser grundsätzliches Anliegen. So, weil wir am oft, wir denken, wir haben die Message, das Evangelium, zack, sagen das. Ne?
Ja. Aber wie so ein Keksausstecher auf so jeden drauf. Also fast nicht.
Aber dann siehst du, wie individuell allein schon euch beiden der Herr begegnet ist und euch zum Glauben gebracht hat. Ne?
Ja.
Und genauso bei und irgendwie sich da einspannen zu lassen, auch von ihm, auf Menschen einzugehen und sich gebrauchen zu lassen, halt, total wichtig.
Ja,
ja, sehr gut.
Hundertprozentig.
Was denkt ihr, was können wir als Missionswerk tun, gerade auch für junge Christen, sie in ihrer Alltagsmission zu stärken?
Also ich glaube, dass, also vor allem, ihr habt ja auch ein gutes so Social-Media-Auftreten, finde ich. Und ich denke, dass das so vor allem für eine junge Generation voll wichtig ist, dass es nicht nur diese typischen Traktate und so weiter gibt, sondern dass man auch so alltägliche Sachen auf Instagram teilt, die dann auch weiter geteilt werden können, wie eine Art moderne Traktate. Ich finde, das ist voll wichtig. Also nicht nur ihr als Missionswerk, sondern auch grundsätzlich, dass das Gemeinden machen sollten, dass sie online auftreten sollten und die Mitglieder natürlich sonntags ausstatten, so im Wort und natürlich auch so über die ganze Woche. Dann aber auch online zu sagen, ey, wir bieten diese Möglichkeiten, ihr könnt das teilen, theoretisch und vielleicht entstehen darüber Gespräche. Und also ich denke, dass das voll die Möglichkeit ist. Mhm. Aber du sprichst auch mit jemandem, der so voll in Social Media drin hockt, deshalb, das ist so mein Anliegen.
Ich würde sagen, ja, eine Sache, die mich immer, also an Mission grundsätzlich voll begeistert hat, war das Gespräch mit Missionaren, also mit Missionaren, die irgendwo im Feld sind. Weil ich glaube, dass Missionare, die, also jeder von uns ist ein Missionar, ich weiß das, im Sinne von, ne, jeder von uns hat die Aufgabe, seinen Glauben zu leben, andere zum andere vom Glauben zu erzählen. Aber ich glaube, dass was ich meine, ich kann davon erzählen, also warum ich überhaupt drauf komme, dann versteht man das ein bisschen besser. Ich war, als ich in Ecuador war, wir hatten ja eben schon darüber erzählt, habe ich mit einer Missionsgesellschaft zusammengearbeitet. Mhm. Nicht im direkten Missionsdienst, aber ich habe einfach im Hintergrund ein bisschen mitgearbeitet. Und ich muss sagen, bis ich nach Ecuador gegangen bin, hatte ich mein eigenes Bild von Mission. Mhm. Und wie ich habe es eben schon kurz gesagt, es war so sehr starr, sehr,
war starr und
genau,
statisch.
Genau, ja. Mein Bild von Mission war so sehr eintönig und sehr so von wegen, ja, es gibt ja nicht viel zu entdecken bei Missionen. Das war mein Eindruck. Und dann bin ich da hingekommen und ich spreche mit Missionaren, die sind teilweise 10, 15 Jahre in Ecuador und dann siehst du plötzlich oder dann unterhältst du dich und sagst, okay, wie waren die 15 Jahre für dich? Und dann haben wir gesagt, wir haben 10 Jahre lang nur Beziehungen gebaut. Wir haben fast nichts hier gemacht. Aber jetzt, nach 10 Jahren, die ganze Community, alle kennen uns. Wir sind in Familien gegangen. Wir haben die Gemeinde vor Ort unterstützt mit ein bisschen Präsenz, mit ein bisschen, ne, Beziehung bauen und so weiter, Veranstaltungen und so weiter. Und da habe ich plötzlich verstanden, also dass Mission bedeutet Investition, also von Zeit, von Energien, von Gebet. Und das war so ein bisschen das erste Mal, wo ich wirklich so gegenüber saß, ein Missionar, und mein Bild von Mission wurde völlig verändert, wo ich verstanden habe, okay, es ist die Beziehung. Und wir hatten zum Beispiel in der Gemeinde auch ein, zwei Missionare, die von ihrer Arbeit erzählt haben, von ihrem Dienst erzählt haben. Und ich finde, in meinen Augen waren das immer Momente, wo ich gesehen habe, okay, erstens, ich wurde daran erinnert, Mission ist auch ein Thema, was mich angeht. Darüber muss ich immer wieder nachdenken. Und zweitens, Missionare hatten auch oft so praktische Sachen. Wie leben die ihren Glauben? Es ist ja, also eine Missionar, also die im Vollzeit-Missionarsdienst sind, die sind halt, also die müssen sich was überlegen. Also Gott muss ihnen Ideen schenken, wie sie ihre Leute irgendwie erreichen. Und Missionare sind sehr, sehr kreativ, würde ich sagen, was das angeht. Und ich finde, das ist für einen selber mal voll die Ermutigung, von Missionaren selber zu hören. Ja. Und ich glaube, dass man als Missionswerk, ne, jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, dass man da auch voll den Fokus drauf setzen kann. Ne, von Leuten, die jetzt in ihrem Sinne Vollzeitmissionare sind, aber die Aspekte haben, die vielleicht Gewohnheiten haben, die wir alle auf unser alltägliches Leben anwenden können. Ich glaube, dass das eine große Ermutigung sein kann.
Ja, danke. Ja. Cool. Durch die Digitalisierung findet vieles auch online statt, in diesem digitalen Leben. Vor allem bei euch in eurer jüngeren Generation.
Christian nicht, der ist im Herzen so ein 50-Jähriger.
Ach was,
echt? Der hat auch keinen Social-Media-Account aus der Tüger-Rengard.
Ja, die Christians, ja.
Dafür habe ich alle fünf, damit das wieder ausgeglichen wird.
Ja, stimmt.
Ja, auch Social Media spielt da eine Riesenrolle. Meine Frage, wie beeinflusst so das Aufbauen von persönlichen Beziehungen, das, worüber wir die ganze Zeit eigentlich reden und was so euer Anliegen auch ist, ist das da eine Hilfe oder eher ein Störfaktor?
Das ist eine gute Frage.
Also,
ja, fang du gerne an.
Christian weiß jetzt genau, was kommen wird. Also, es ist halt, also.
Dein Plädoyer für online.
Nein, mein Plädoyer gegen online tatsächlich eher. Also, ich weiß,
Du musst das noch ein bisschen erklären.
Ich erkläre das. Es ist ein Hot Take. Ich sage, dass Social Media nicht dafür da sind, um Beziehungen zu bauen. Und ich werde das jetzt noch ausführen. Ich glaube, dass es voll gut sein kann, also dass man das Medium nutzt, um Menschen auszustatten mit verschiedenen, sag ich mal, so wie ich eben schon ausgeführt habe, mit verschiedenen Informationen, mit Predigten und Videos. Es ist so viel zu haben dort. Und deshalb würde ich niemals sagen, dass man das nicht nutzen sollte. Was ich aber wirklich stark kritisiere, das habe ich auch, glaube ich, schon im Podcast erzählt, ist, dass diese typische Influencer-Beziehung, die man ja zu den Leuten hat, dass ich nicht glaube, dass das wirklich biblisch ist, weil das ja so eine parasoziale Beziehung ist. Also so der Follower, der also alles konsumiert, der denkt, die Person zu kennen, der denkt, die Person zu lieben und so als Vorbild zu haben, aber die Person, die das alles aufnimmt, so zum Beispiel wir, also wir haben keine Liebe für diese einzelne Person. Also wir haben diese Person nicht mal vor Augen. Und wir merken,
also wir sehen halt keine einzelnen Gesichter vor uns.
Also Christian muss das auf jeden Fall so, weil meine Gedanken sind da schon so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, dass das voll auch konträr sein kann zu dem, was wir halt auch online machen, weil wir theoretisch ja auch einen Podcast machen und so weiter. Aber uns ist das wichtig auch zu betonen, dass es nicht um uns geht, also es geht nicht darum, so folgt uns, sondern wir stellen uns nicht auf eine so Ebene und sagen, wir sind jetzt die christlichen Influencer und hört auf uns, wir haben die Meinung, wir sind die Meinungsmacher, kauft das, was wir kaufen, sagt das, was wir sagen, sondern uns ist es ein Anliegen, einfach zu sagen, ey, wir machen das so, wir haben das so, also so erlebt und erfahren
als
und
einfach,
als Zeugnis. Und Leute können sagen, ey, ich find's voll nervig, was ihr sagt oder wie ihr das sagt, aber es hat schon irgendwie Hand und Fuß und ist okay, und dann gehen die Leute weiter und es geht uns nicht um die großen Zahlen und so. Und ich glaube, in diesem Zeitalter von Social Media, vor allem wo Plattformen wie Instagram und TikTok mehr dich dazu drängen, eine bestimmte Art von Inhalten zu teilen, weil du dann erst Reichweite bekommst. Ich finde das sehr kritisch. Und ich glaube, dass wir vor allem auch junge Christen so darauf hinweisen sollen, so guck mal, diese christlichen Influencer, die meinen es vielleicht gut, aber das sind nicht deine besten Freunde. Und die werden dir auch viel verheimlichen. So, wir sind, also
wie, was heißt verheimlichen? Also man spricht einfach nicht aktiv über jedes einzelne Detail.
Klar. Und es gibt einfach Dinge, die ergeben vielleicht, die sind einfach zu persönlich, um die zu teilen. Und es gibt so viele Dinge, die wir nicht sagen und wir müssen es auch nicht sagen. Mhm. Und das ist ja auch das, was Christian gesagt hat. Wir sind, versuchen authentisch zu sein im Podcast, aber wir versuchen jetzt nicht zu sagen, so, ihr wisst jetzt alles über uns und wir sind jetzt ein offenes Buch, so sind wir nicht. Wir haben einiges, was wir noch verdauen müssen, was unsere Seelsorger wissen, was so vielleicht noch Zeit braucht, um rauszukommen. Mhm. Und ich glaube, dass da einfach eine gesunde Balance gehalten werden muss zwischen was vermittle ich und wie vermittle ich das und wie nimmt das auch so der Rezipient auf? Denkt er wirklich, dass wir so miteinander befreundet sind oder nicht? Und ich glaube, vor allem junge Menschen, also die verlieren diesen Blick dafür.
Verschwimmt diese.
Ja, und ich weiß, ich finde, also ich hatte jetzt auch meine Bachelorarbeit so teilweise über so diese parasozialen Beziehungen geschrieben und ich fand das voll erschreckend, also die Beiträge zu lesen, wie auch wirklich schon wissenschaftlich festgehalten wird, wie vor allem die junge Generation da überhaupt kein Gefühl mehr für hat. Und ich glaube, dass wir als Christen da voll drauf aufpassen sollten, wenn wir junge Menschen in der Jüngerschaft haben, die auch darauf aufmerksam zu machen, so diese Person, die du vielleicht online siehst, die ist nicht besser, nur weil du denkst, die hat die perfekte, schön gestaltete, stille Zeit oder weiß ich nicht, schöne Wohnung oder so, das ist es nicht. Mhm. So, vielleicht sind das krasse Zahlen, aber so, schau um dich herum, hier sind auch Menschen und die sind real. Mhm. Und diese Menschen werden sich um dich kümmern, wenn du was brauchst, so, und nicht diese Influencer. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Das erinnert mich gerade dran, heute Morgen auf der Fahrt hierher habe ich eine Podcast-Folge gehört von Steps Leader Podcast. Kennt ihr den?
Nee, also vom
Steps schon. Aber
ja. Okay, und da war der Nikolaus Franke. Mhm. Sagt euch der Name was? Nee, von Return? Hört euch den mal an. Ja? Richtig gut, genau zu diesem Thema. Ich fand das so gewinnbringend. Ich habe ein paar Mal Pause, kurz mal zurück, nochmal nachdenken. Mhm. Richtig gut, also nur so eine Empfehlung.
Ja. Hättest du das jetzt alles rausgehauen, wenn wir jetzt so gesagt hätten, Social Media ist das Beste überhaupt?
Nein,
lass uns voll auffliegen lassen.
Spaß. Nee, aber also ich glaube, das ist halt echt ein krasses, also es ist vor allem als Christ, es ist schwierig, das zu balancieren, weil auf der einen Seite, ne, wenn du Social Media bedienst, egal ob jetzt als Gemeinde, im Sinne von als Verein, als Organisation irgendwie, ne, oder halt als einzelne Person, auf der einen Seite, du teilst Inhalte und du bist transparent und du möchtest das und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass wir, wenn wir uns zu sehr in diese Plattform vielleicht irgendwie verlieben oder wenn wir uns zu sehr nach dieser Art von Aufmerksamkeit sehnen, dass wir uns darin verlieren, also dieses Verhältnis aufrechtzuerhalten zwischen Transparenz und gleichzeitig noch gesunder Umgang mit allen, weil natürlich, wenn wir jetzt Leute verfolgen unseren Podcast und manchmal auch schon über mehrere Jahre auf Instagram und so weiter und wenn wir uns dann auf irgendwelchen Events begegnen, für uns ist das die größte Ermutigung, wenn uns dann Leute sagen, ey, durch eure Inhalte habt ihr uns geprägt oder mich geprägt und für uns ist das so krass, also wirklich, wir stehen jedes Mal, wir fahren nach Hause und wir denken uns, wir wissen, wie unvollkommen wir sind und trotzdem gebraucht uns Gott und das ist für uns eine unfassbar starke Ermutigung, aber gleichzeitig müssen wir halt schon auch schauen, ne, also deshalb, zum Beispiel, ich habe auch echt kein anderes Instagram als uns, als unseren Account quasi, weil ich mir halt denke, als Christen, ja, wir können Social Media als Ermutigung gebrauchen, wir können Predigten online schauen, wir können Podcasts online schauen, wir können uns so viel daraus mitnehmen, aber unser Christsein findet im echten Leben statt.
Ganz genau.
Und das, unser Christsein muss im echten Leben stattfinden. Und wenn unser echtes Leben mit dem Leben auf Instagram nichts mehr zu tun hat, dann sollten wir Instagram und Social Media eher sein lassen und nicht unser Leben sein lassen und mehr auf Instagram irgendwie posten, anders darstellen, wie auch immer uns rechtfertigen für unsere vielleicht schlechten Gewohnheiten. Ich glaube, das ist echt ein gefährliches Thema. Aber unser Fokus soll halt immer sein, wir möchten Social Media benutzen, das ist gut. Mhm. Aber das echte Leben darf niemals irgendwie in den Hintergrund geraten.
Ja, und ich glaube, deshalb ist uns das ja auch so wichtig, dass so Together in God, so wie du das am Anfang gesagt hattest, das ist nicht unser Vollzeitdienst oder so. Das ist ein Dienst, der uns so sehr am Herzen liegt. Das ist unser sehr Baby sogar. Quasi so. Ja. Aber wenn wir merken, so dass unsere Beziehungen im echten Leben irgendwie darunter leiden, wenn wir zum Beispiel in unseren anderen Diensten irgendwie fahrlässig werden oder sowas, nur weil wir irgendwas für einen Podcast machen wollen oder so, dann merken wir, ey, das ist falsch, weil es geht im Grunde eigentlich nicht darum, wie soll ich das anders erklären? Das ist so, durch Social Media oder diesen Podcast hast du viel schneller mehr Leute, die dir applaudieren, als wenn du in einzelnen Beziehungen richtig langsame Schritte machst. Und ich glaube, das tut uns nicht gut, ja, wenn uns viele Menschen applaudieren und wir diese harte Beziehungen aus dem Weg gehen. Mhm. Also ich merke das vor allem jetzt so. Ich mache
intensiven Beziehungen.
Ja, Ende letztes Jahr die Jungsche Arbeit. Und ich merke, dass das eine komplett andere Art von Beziehung ist, die ich zu den Teens halt habe, im Vergleich zu das, was wir auf Instagram machen. So klar kennt man einzelne Menschen und so, weil man über die letzten 5 Jahre oder so schon mal das Profilbild gesehen hat. Mhm. Aber es ist jetzt keine tiefe Connection und man leidet auch nicht mit den Menschen. Und man legt sein Handy weg und es ist mehr oder weniger so vorbei. Und wenn zum Beispiel irgendwas im persönlichen Umkreis passiert, das ist viel intensiver, wie wir da mitfühlen, wie wir da mitbeten und auch hinter den Menschen her sein können. Weil ich glaube, das, was in dieser parasozialen Beziehung halt auch voll verloren geht, ist dieser Aspekt von Ermutigen und Ermahnen. So klar, ich kann dir etwas Ermutigendes in der Story sagen und so, aber wenn du das nicht hören willst, dann machst du einfach weg. Und ich glaube, in dieser persönlichen Beziehung kannst du nicht einfach sagen, so ja, interessiert mich nicht, lass mich mal in Ruhe, sondern du wirst merken, so was ist das Gefühl für die Person, du kannst das viel mehr auf die so zuschneiden und so. Und deshalb würde ich auch so jedem jungen Menschen empfehlen, so ja, ey, konzentrier dich lieber auf deine echten, realen Beziehungen, anstatt diese parasozialen Beziehungen, weil das ist pointless so.
Ja, sehr gut. Ja, müssen mal gucken.
Wir reden so viel, es tut uns leid.
Nein, das ist wunderbar, das macht richtig Spaß mit euch.
Richtig gute Fragen, ja, macht voll Spaß.
Also junge Christen, nicht junge Christen, was bewegt sie? Also was sind die besonderen Herausforderungen? Wir haben jetzt viel über Christen gesprochen, über junge Christen gesprochen. Wie ist es mit Nicht-Christen? Ihr habt in euren sozialen Beziehungen, auch außerhalb von Gemeinde und so weiter, ja auch mit Nicht-Christen zu tun, wahrscheinlich aber auch mehr verschiedene Altersgruppen, nicht nur mit jungen Leuten und so. Aber könnt ihr mal trotzdem ein bisschen was dazu sagen, was so euer Eindruck von dieser Generation ist? Oft wird sie so allgemein, ja, die ist total lost und so. Aber was ist euer Eindruck von dieser Generation, auch mit Blick darauf, allgemein so der geistliche Grundwasserspiegel, sage ich mal, ne? Die Sehnsucht nach Echtheit, nach Authentizität in einer Welt, die so viel in Bewegung ist, wie wahrscheinlich noch nie, auch so schnell. Mhm. Ja, die Zukunftsängste, also ich will jetzt nicht das Riesenbild aufmachen. Ja. Einfach nochmal die Frage, wir haben über Christen gesprochen, über Christen, nicht Christen. Wie ist da euer Eindruck von dieser Generation?
Die sind total lost.
Also doch.
Ja.
Ja, okay.
Also du wolltest was Ernstes sagen. Anders, ne? Sagen.
Nee,
echt? Okay, dann erzähl, komm, du erzählst was anderes.
Nein, also ich würde sagen, also das Bedürfnis danach ist schon da. Also andersrum, ne, ich fange anders an. Was ich extrem merke, und kann sein, dass du was anders wahrnimmst, deshalb sag gleich, was du denkst. Aber vor allem jetzt, wenn ich zum Beispiel an mein letztes Jahr in Israel denke, aber auch an die Zeit vorher, egal ob das auf der Arbeit war oder sonst irgendwo, ich nehme das voll so wahr. Ja, Menschen, die nicht an Gott glauben, sind am Anfang sehr verschlossen und eher skeptisch, wenn wir über den Glauben reden. Mhm. Aber die Offenheit ist trotzdem da. Die Offenheit ist da, wenn der Gegenüber merkt, man spricht in Liebe miteinander.
Mhm. Man kann ja offen und lost sein. Ich habe nicht gesagt, dass die verschlossen und lost sind.
Und ich finde halt, also deshalb würde ich voll sagen, so ja, klar, so diese Verwirrung ist voll da, dieser konkrete Blick auf Gott ist nicht da. Aber ich nehme das überhaupt nicht so wahr, dass man sich ganz aktiv quasi verschließt, über den Glauben zu sprechen, sondern ich merke das, wenn Gott es schenkt, ich kann es in Liebe, ich kann Leute in Liebe begegnen und dann ist eine Offenheit da, weil halt, weißt du, also wenn wir Leuten in Liebe begegnen, dann demonstrieren wir auch immer, ich will meine Meinung nicht über dich einfach so hinüberstülpen und du musst mir jetzt glauben und du musst auch meiner Meinung sein am Ende des Gesprächs. Das muss nicht so sein. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, das in Liebe so zu kommunizieren, ich nehme das so wahr, unsere Generation oder alle Gläubigen, egal ob jung oder auch älter, die sind bereit, einem zuzuhören. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, so die Not ist da, aber diese Verschlossenheit ist nicht da. Ich würde sagen, ich nehme das voll als eher offen wahr. Ja.
Also ich würde auch sagen, dass die alle offen sind, weil sie eben so lost sind. Also ist unsere Aussage doch so zusammen. Mhm. Weil ich glaube, so alle Menschen, die bei mir im Umfeld sind, also die haben wirklich Probleme. Also so das sind also wirklich so auch so mit Psychologen und dass sie versuchen, irgendwie ihr Leben so auf die Reihe zu bekommen. Und weil ich glaube, dass in unserer Generation, wir sind oft die Kinder von Eltern, zumindest in unserem Kulturkreis, also wir sind Kinder von Eltern, die nicht über ihre Emotionen reden durften, ja, aus verschiedenen Gründen.
Oder konnten.
Oder gar nicht gelernt haben.
Genau. Ja, das überhaupt nicht. Ja. Und jetzt auf einmal sind wir so da in einer sehr informativen Gesellschaft, die uns so sagt, so du darfst das fühlen, du kannst das fühlen und hier sind Anlaufstellen und jetzt gibt man dem Raum und man ist sich auch bewusst, so ey, ich bin voll lost, aber ich habe keinen anderen so Ausweg aus diesem Hamsterrad, also laufe ich mit. Und ich laufe und bin müde und deshalb würde ich sagen, also unsere Generation ist voll lost. Mhm. Auch wenn ich dieses Wort jetzt sehr oft
benutze. Aber offen nach Authentizität, ja, nach Echtheit, nach Orientierung.
Ja. Ne, nach Orientierung ist, glaube ich, ein gutes Wort.
Ja. Das merkt man auch, so, auch in der politischen Landschaft, finde ich, dass diese Extreme, ne? Also auf der einen Seite, boah, wir müssen die Welt retten und auch diese Last irgendwie so zu spüren. Ne? Auf der anderen Seite, ja, aber die bisherigen Konzepte funktionieren nicht. Wir haben eine Sehnsucht nach Traditionalität, nach Beständigkeit, nach Werten und so. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist ja auch unser Zeugnis. Also wenn ich das so kurz anreißen kann bei mir, so ich hatte meine Familie ist theoretisch katholisch, aber das war wirklich kein gelebter Glaube. Und als ich dann so mit 14 in so Essstörungen und mit allen Vergleichen, Perfektionismus und so weiter, mit 18, ich stand einfach da und ich dachte mir, ich will nicht mehr leben. Also wirklich, für mich war ganz klar so, dieses Leben ist nicht lebenswert. So, das ist so viel Leid und so viel Druck und ich will einfach nicht mehr. Und dann war das nicht irgendwelche christlichen Traditionen oder so, die, woran ich mich dann erinnert habe, sondern wirklich einfach das Gespräch mit jemandem, der authentisch gelebt hatte und er hat dann einfach nur meine Fragen, also er hat nur einfach nur meine Fragen, die ich hatte, wirklich auf Gott gelenkt, so dieses so, ey, du musst nicht lost sein, du kannst mit deinem Leid und so, das ist verständlich, dass du das hast und es gibt eine, sag ich mal, eine Lösung dafür, aber das bedeutet, dass, also du musst Gott so dein Leben geben. Und das war einerseits voll der Kampf, weil man will ja nicht Gott sein Leben geben, wenn man schon sein eigener Gott war die ganzen Jahre, aber ich glaube und ich habe das ja auch bei mir selbst erlebt, wenn du gebrochen genug bist, dann wird Gott dich wirklich, also du wirst voll offen für ihn sein. Ja, weil weil ich war so am Ende, dass, und mich hat niemand da reingezwungen oder so. Und alle waren auch so ein bisschen bei mir und bei mir so, was macht ihr, was passiert da und so weiter. Aber für mich war das so dieses, ja, habt ihr nicht gesehen, wie schrecklich es mir ging? Und auf einmal geht's mir gut. Und also natürlich jetzt nicht so immer alles best und so, aber ich bin so mit Gott und in schlimmen Zeiten kann man so übernatürlichen Frieden haben, der natürlich nicht bedeutet, dass wir nicht weinen werden, aber dass er so bei uns ist in all diesen Momenten. Und ich glaube, dass, also vor allem, weil das eben auch mein Zeugnis ist, dass ich weiß so, du musst nicht in der Kirche aufgewachsen sein, um Gott kennenzulernen, weiß ich, dass ich in die Welt rausgehen kann und allen einfach in ihren Leid, in ihren Fragen, in diesen Schmerz einfach begegnen kann und Gott wird die zu sich ziehen. Es ist ja nicht Gottes Wille, dass Menschen verloren gehen. Mhm. Er hat die Hölle ja nicht für die Menschen gemacht. Mhm. Und wenn ich das im Kopf habe, dann ist das so dieses, ja, ich muss einfach nur durch diese Welt gehen und Gott wird schon irgendwie die Menschen in meinen Weg stellen. Er wird mir Möglichkeiten, Gespräche geben und Situationen und so. Und vor allem diese eine Arbeitskollegin, von der ich eben gesprochen habe, nicht die, die sich bekehrt hat, die andere noch nicht, die sich noch nicht bekehrt hat. Da denke ich mir auch so, ihr Leben ist auch so verrückt. So, also sind so viele Sachen, wo du einfach nur so denkst, oh, du tust mir so leid und ich wünschte, dass Gott, also du zulassen würdest, dass Gott dein Herz heilt. Weil ich glaube, dass das die Lösung in vielen Momenten wäre für deine Gedanken. Und ja, das ist so mein Beitrag dazu.
Doch. Ja, danke. Eine letzte Frage zu diesem Thema. Viele über die jüngere Generation gesprochen, die hier zuhören, sind auch Mittelalterer. Mhm. Was würdet ihr der mittelalten und älteren Generation empfehlen, wie sie mit dieser Generation umgehen soll?
Ich überlege gerade, ob ich sagen würde, dass sich das so grundsätzlich unterscheidet zu unserer Generation, jetzt zu den etwas Jüngeren. Ich glaube, dass Beziehung echt eine sehr große Rolle spielt. Ich glaube, diese bewusste Entscheidung und auch diese Liebe füreinander. Also ich sehe das zum Beispiel in der Generation, egal ob das jetzt, ja, ob das jetzt unsere Eltern sind oder andere in dieser Generation, viele leben für sich. Mhm. Und sie sind verunsichert von dem Gedanken, sich anderen gegenüber zu öffnen. Und ich glaube, diese Verunsicherung, die spüren wir auch in unserer Generation. Ich glaube aber die Älteren nochmal vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht. Aber ich glaube, diese Verunsicherung dürfen wir im Vertrauen auf Gott überwinden und sagen, ich möchte mein Leben so leben, dass Gott mich als Werkzeug gebrauchen kann für andere. Ich glaube, diese, Dieser erste Gedanke, der einen verunsichert im Sinne von, okay, ich muss jetzt anscheinend meine zeitlichen Prioritäten anders setzen oder ich muss wirklich mal über mich hinauswachsen in einem Leben, das ich vielleicht schon sehr in so, das sehr schon geprägt ist im Sinne von, ich habe meine Gewohnheiten, ich kenne meine Routinen, ich weiß, wo ich hingehe, ich weiß, mit wem ich rede. Und diese Art von Gewohnheiten, also Gott den Raum zu geben, seine eigenen Gewohnheiten zu brechen. Mhm. Ich glaube, dass das eine sehr große Herausforderung ist für Menschen, die einfach schon sehr festgefahren, klingt sehr negativ, aber ich meine damit einfach nur, dass man mehr Lebenserfahrung mitgehabt, man hat mehr Situationen schon erlebt und deshalb seinen eigenen so Lebensweg irgendwie schon ausgesucht und so möchte ich mein Christsein jetzt leben und nicht anders. Aber damit, glaube ich, nehmen wir Gott oft die Möglichkeit weg, mehr aus unserem Leben zu machen, ja, als unsere eigene Vorstellung davon.
Ja.
Ich glaube, das ist echt, vor allem für eine etwas ältere Generation als wir, ist das, glaube ich, schon ein sehr entscheidender Punkt.
Ja, ja, danke. Sehr gut. Und ich finde auch, fällt mir nur gerade ein, umgekehrt genauso. Ich finde es so wertschätzend, wenn junge Leute jetzt auch zu mir oder vielleicht auch zu Älteren kommen und einfach fragen, hör mal, erzähl mir mal, wie hast du das erlebt? Ja. Oder ich habe da so eine Herausforderung, wie war das in deiner Zeit? Wie bist du mit sowas umgegangen? So, weißt du, also auch Älteren gegenüber, jüngere Älteren gegenüber und da mal fragend werden und Rat suchen.
Ja, das finde ich auch richtig gut. Ja, ist echt ein guter Punkt. Und ich glaube aber, dass dann so die Herausforderung voll auf beiden Seiten ist. Auf der einen Seite, ich glaube, unsere Generation, die sich auch traut, diese Fragen zu stellen, ne, das kostet auch, glaube ich, schon Überwindung, gerade wenn man es nicht kennt. Aber dann auch vor allem quasi von der Seite der älteren Generation aus, die Offenheit mitzubringen, ganz transparent über die Situation zu reden.
Ja.
Ich meine, wir kennen das zum Beispiel, ne, also was unsere Pastoren angeht, wir haben jetzt viele Zeiten durchgemacht, was die Fernbeziehung angeht. Und wir kennen Pastoren, die sind auch viel unterwegs. Und dann haben wir sie gefragt, wie ist es eigentlich in eurer Ehe? Und die waren bereit, darüber zu reden. Die haben
die Pastoren-Ehefrauen, das sind wirklich, die haben auch ganz viele Schätze im Himmel. Wirklich.
Naja,
auch wie sehr die mich schon ermutigt haben.
Ich glaube, das ist eine gute
Antwort. Ich denke, egal welche Generation, ich glaube, wir müssen uns darauf zurückbesinnen, dass wir die Einheit in Christus durch das Evangelium haben, aber nicht nur die Einheit in Christus, sondern auch mit Christen. Und egal, wie alt wir sind, wir können eigentlich immer zurück zu diesem Punkt kommen und sagen, ey, wir beide haben Gemeinschaft mit Christus. Und irgendwie daraus entsteht unser beider Leben. Und wir können irgendwie miteinander so Gemeinschaft haben darüber. Und ich glaube, dass das, egal wie viel, also so eine Altersspanne zwischen Mentoren und die andere Person halt.
Menti
heißt
Mentor
das?
Mentor und Menti.
Ja,
glaube ich.
Ich glaube auch.
Also ich als Sprachwissenschaftler, nein, Spaß. Aber habe ich noch nie gehört. Aber so zwischen den beiden, so egal wie krass der Altersunterschied ist, so es ist im Endeffekt egal, solange so Christus im Zentrum ist.
Ja,
und ich denke mir auch so zum Beispiel, meine Mentorin ist auch ungefähr in deinem Alter und ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich mir so denke, boah, die ist so alt und deshalb versteht die mich nicht, sondern es war so, okay, vielleicht hat sie nicht genau das so gefühlt, aber sie hatte ähnliche, sag ich mal, Situationen und sie hat immer die gleiche Lösung, das Evangelium. Und ich glaube, wenn wir uns so darauf zurückbesinnen, dass egal, also dass diese alte Altersunterschied dann egal sein sollte oder der Generationsunterschied.
Ja.
Esther, vielen Dank, das fand ich ein richtig cooles Schlusswort. Auch du nochmal so zurück aufs Evangelium geführt hast, sehr gut.
War gut.
Christian, vielen Dank für eure Offenheit und die Zeit, die ihr euch genommen habt, hier auch so zu erzählen.
Sehr, sehr gerne.
Danke für die Red Bulls. Du hast deins so wenig angehört, das hat dir nicht geschmeckt, gell?
Doch,
ja?
Doch, aber ich weiß, ihr haben es immer so zwischendurch, ja.
Nee, aber wir schätzen das auch. Also
macht doch so Geräusche und so.
Ja.
Und dann, wenn du so redest und dann kommst du ein kleiner Röpser hier hoch und du denkst dir so, Jay muss jetzt weg.
Nein, aber auch von unserer Seite, wir schätzen das voll. Auch das Anliegen, ne, über Mission zu reden, über Alltagsmission zu sprechen, voll schön. Also wir haben uns richtig darüber gefreut, herzukommen. Und das Gespräch war auch richtig cool. Also die Fragen sind voll spannend und ich glaube, das hat auch für uns so ein bisschen den Charakter von wegen so, wir reflektieren auch uns immer wieder. Ne? Wie leben wir unser Christsein eigentlich und welche Antworten haben wir auf die Fragen, die du stellst?
Ich habe noch drei Fragen zum Schluss.
Okay. Gerne.
Ja. Oh nein, jetzt fängt ich bin gespannt. An.
Nee, alles gut. Reden okay. ist das, was wir können.
Bei all den Herausforderungen der Alltagsmission, was macht euch am meisten Mut, weiterzumachen?
Jeder einzelne, also wir antworten.
Wir können zusammen, einzeln.
Willst du? Ich habe von dem eben gesprochenen Rübser hier hängen.
Also was macht euch am meisten Mut?
Mich macht am meisten Mut, dass es gar nicht auf meine Perfektion ankommt. Weil Ich würde sagen, eine Sache, die ich über die letzten Jahre gelernt habe, ist, dass du Beziehungen sind nicht planbar wie Projekte. Mhm. Und ich will das immer gerne, aber es geht nicht auf. Und in meiner falschen Vorstellung vielleicht davon oder auch in meiner falschen Prioritätensetzung, in all meinem Versagen Beziehungen gegenüber, will ich aber trotzdem niemals aufhören, weil ich weiß, dass Gott mich gebraucht. Und das nicht darauf ankommt, dass ich das perfekte Gespräch führe, Inhalte in einer perfekten Art und Weise erkläre oder ähnliches, sondern es ist Gottes Geist, der wirkt. Aber ich will mich gebrauchen lassen. In dem, was mich über mich selber unmotiviert, möchte ich mich von Gott gebrauchen lassen, weil ich weiß, dass er es tut und auch schon getan hat, mich einfach als Werkzeug bei anderen gebrauchen.
Ja, und ich glaube auch, dass man seine Erfolge nicht am Feedback messen sollte. Hm. Weil viele Dinge können wir eigentlich gar nicht so erfassen. Und Gott sieht die Herzen und Gott lässt wachsen, was man sieht. Und wir haben manchmal gar keinen Einblick darauf. Und deshalb in allem, was man tut, einfach wirklich so das für Gott machen und nicht einfach nur um zu sehen, dass sich jemand bekehrt oder jemand wirklich nochmal neu anfängt mit Gott oder so. Sondern dass es einfach darum geht, ja, es für Gott zu tun.
Hm. Ja, sehr gut. Welches Buch könnt ihr unseren Lesern empfehlen in Bezug auch gerade auf junge Erwachsene als Alltagsmissionare und auch im Alltag Mission zu leben, um gerade auch junge Menschen zu erreichen? Habt ihr da irgendwie ein Buch?
Die Bibel, na Spaß.
Die Bibel sowieso.
Ist immer ein guter Anfang.
Aber ich glaube, ich muss sagen, ich habe davon nur gehört.
Ah.
Ich will das selber gerne lesen, aber es handelt sich um eine Biografie, die von Billy Graham.
Okay.
Ist ein Evangelist.
Ja.
Ich glaube, das Buch heißt auch einfach Billy Graham. Ist die Biografie über ihn. Und er hat einen sehr, also ist Evangelist, hat echt ein Anliegen für Menschen um ihn herum. Und ich glaube, von ihm, also all das, was ich gehört habe, sehr, sehr positiv und sehr inspirierend vor allem.
Ja. Wann fängst du an zu lesen?
Das ist eine gute Frage.
Christian ist erst ganz fresh in dem Lesegame. Ja. Er ist uns nicht so eine Lesemaus.
Nur Podcast bis jetzt.
Ja, also wirklich, ich höre sehr viel, aber mittlerweile ich lese. Ja?
Ich auch.
Ich will mir das auch zur Gewohnheit machen. Ich finde, das ist sehr gut, viel zu lesen.
Ja.
Aber ich habe mich nie dazu
durchgerungen, so natürlich für ihn,
das zu meiner Gewohnheit zu machen. Aber jetzt, es wird eine Gewohnheit.
Ich lese auch immer so 2-3 Bücher zeitgleich.
Stark.
Oh nee, das finde ich, das
Stark,
ist...
Aber immer so und dann lege ich weg und da weil ich dann genug davon habe, das ist mir zu anspruchsvoll.
Ja, doch, das mache ich auch, aber jetzt nicht so, dass ich sage, so hier 2 Seiten, da 5 Seiten,
nein,
so
nein,
das,
nein,
das ist...
Nein, das okay. ist, da kommst du ja ganz, du bist ja weird.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Ja, okay.
Aber so doch, manchmal Bücher weglegen geht. Ja. Aber tatsächlich ist das so gar nicht das, was ich gerne lese, aber ich glaube, dass so, also das ist wirklich so, wohinter ich stehe, dass wenn man wirklich ein Alltagsmissionar sein möchte, muss man einfach selbst voll erfüllt mit dem Evangelium sein.
Ja.
Und deshalb, das ist so, ich weiß nicht, ob das in deinen Notizen auch schon stand, so ich bin wirklich so ein Advocate für die Bücher von Dane Ortlund. Hast du gelesen Gütig und Sanft von Dane Ortlund?
Nein. Sag,
hätten wir dir mal eine Kopie mitgebracht, Christian. Also wirklich, ich liebe Dane Ortlunds Gütig und Sanft, Die herausfordernde Gnade Christi und Tiefer. Das sind so 3 Bücher von dem.
Okay.
Die waren so einschlägig. Sie haben mir das Evangelium so nahe gebracht. Vor allem Gütig und Sanft, so wie Gottes Herz ist. Und ich glaube, dass, also auch in meinem ganzen Freundeskreis und überall, alle wissen, dass ich dieses Buch so jedem empfehle, weil ich so sage, so, ey, es ist wirklich das Evangelium, wo man anfangen muss. Es sind nicht irgendwelche so extra Sachen, die man so anklebt und dann versucht man da so einfach gute Habits draus zu machen oder so.
Sondern gute
es
Gewohnheiten.
Gewohnheiten, er hat auch irgendwas Ähnliches eben gesagt.
Ja.
Aber es ist so diese...
Treibst du immer die Anglizismen aus? Oder?
Ja, ich
Nein, es ist so, eigentlich weiß ich, dass ich das außerhalb unseres Podcasts eher so lassen sollte, aber das ist gerade mit mir durchgegangen. Er hat auch weird gerade gesagt.
Alles gut.
Ja, genau.
Gut. Ich will nur
sehr aufmerksam.
Aber gut,
das war für mich...
Okay, jetzt haben wir dich voll unterbrochen.
Ja. Nee, aber Gütig und Sanft, also die Dane Ortlund Bücher, ich bin so ermutigt gewesen davon und es stattet einen selbst aus, was Gott für einen getan hat und aus dieser Erkenntnis strömt dann das über, was man auch anderen weitergeben kann. Und deshalb bin ich, also
Volle
wenn ich
Empfehlung.
Da...
Gut, verlinken wir in den Shownotes.
100%.
Für euch, alles klar.
Ja.
Letzte Frage. Welche direkt machbaren Tipps habt ihr für unsere Zuhörer und was können sie gleich jetzt die Woche noch umsetzen?
Also was ich muss sagen, das ist für mich gerade auch, da bin ich gerade selber dabei, um ehrlich zu sein, seit ungefähr einer Woche. Also mir einen Plan zu machen, wie ich anders damit umgehe, in Bezug auf Mission, dass man sich eine Person aussucht und anfängt, für sie zu beten und auch sich als Priorität setzt, Zeit mit dieser Person zu verbringen. Ich finde, das ist so, denk nicht an 1000 Leute, nicht an 10 Leute in deiner Familie oder sonst irgendwer, denk einfach an eine Person, deine Geschwister, einen Freund oder jemand, irgendwo, keine Ahnung, irgendwen. Und dann dass du überlegst, okay, so dafür die Person will ich beten, weil ich weiß, dass sie Gott nicht kennt. Und für diese eine Person werde ich mir, keine Ahnung, das nächste halbe Jahr bewusst Zeit nehmen.
Sehr cool.
Ja.
Ändert auch deinen Blick auf diese Person.
Mhm. Ja, hundertprozentig.
Und dafür haben wir auch unser Gebetsjournal, wieder an euch, kennt ihr ja stark. Schon.
Ja.
Da kannst du nämlich die Namen aufschreiben und auch, okay, was ist passiert, so ein bisschen nachhalten, auch als Danktagebuch.
Oh, cool.
Ja.
Ja, das ist wirklich sehr cool. Ja, voll gerne, ehrlich.
Okay. So, jetzt bist du noch dran mit der letzten Frage.
Was war noch
Antwort mal auf die letzte Frage.
Nochmal kurz
die
Frage.
Welchen direkt machbaren Tipp hast du für die Alltagsmission?
Alltagsmission, eigene Zweifel festhalten und mit Mentoren besprechen. Mhm. Dass man nicht in so eine Situation kommt, wo man so Sachen gefragt wird oder mit anderen, also vor allem so in Köln ist ja so, alle haben eine Meinung, sehr starke Meinung, sehr unterschiedliche Meinung. Keine mit der Bibel begründet. Und dass man dann in so einer Gesellschaft dann rauskommt und sagt, ey, ich weiß, was ich glaube und ich glaube das jetzt nicht nur, weil ich das seit 15 Jahren in der Gemeinde höre, sondern ich habe das für mich geprüft und für richtig erkannt und Punkt. Und es kann auch sein, dass also Fragen vielleicht auch länger mal so besprochen werden mussten, aber ich bin ein großer Fan davon, Dinge nachzuhaken, auch vielleicht mit Mentoren, mit Gemeindeleitungen.
Um selber in seinem eigenen Glauben fest zu werden.
Ja. Also selbst gefestigter Glaube, um dann ein guter Alltagsmissionar zu sein. Hm. Um gute Antworten liefern zu können und so. Ja.
Ja, voll.
Gut, an dieser Stelle vielen Dank. Auch euch vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.
Yes.
Geht unbedingt auf olkebach.org/machbar und abonniert euch den Newsletter, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ist auch sehr hilfreich, kommen auch so Testimonials drin vor.
Hm.
Zu Ermutigungen, denn als Alltagsmissionare sind wir nicht alleine. Hm. Ich sage einfach an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss euch, tschüss auch an euch.
Vielen Dank,
tschüss auch an euch.
Ja, danke dir. Nehmen wir mit. Vielen, vielen Dank.